Alles bla 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 ist das.
Was ihr euch immer alle einbildet, was mit Fußball wir in Deutschland spielen müssen.
Ah ja, und da kommt er.
Der Wechsel hatte sich abgezeichnet und er bringt zwei frische Leute, den Routiniersichter Ginzel und Neuzugang Schneider. Tippelt schon an der Seitenlinie, greift sich nochmal in die lange Mähne. Die beiden als Doppelspitze, ja, das passt.
Schneider, Schneider!
Ja! 5 Sekunden auf dem Platz, 5 Sekunden!
Doppelspitze, der Fußball-Podcast. Das Original.
Einen wunderschönen guten Tag oder auch guten Abend, wann auch immer ihr uns hier einschaltet zur Doppelspitze der Fußball-Podcast. Vielleicht auch guten Morgen, an einem Sonntagmorgen dann hoffentlich, wenn ihr uns frisch hört. Mein Name ist Leon Ginzel und mir gegenüber sitzt in seiner zweiten Folge Henning Schneider. Schönen guten Tag.
Guten Morgen, guten Abend, gute Nacht.
Hätte ich schon gute Nacht immer auch noch sagen können. Vielleicht hört es ja auch der eine oder andere zum Einschlafen, wer weiß. Wir nehmen auf am Samstag, den 17. Oktober 2020, in einem Jahr, das geprägt ist von dem Kampf um die Kanzlerschaft der CDU. Nein, meine Damen und Herren, ich rede natürlich nicht über den CDU-Parteitag, der ansteht, sondern über ein anderes Thema, das uns bewegt. Die Corona-Zahlen gehen wieder hoch. Ich habe gerade immer nachgelesen, Angela Merkel hat jetzt nochmal appelliert, bleiben Sie zu Hause.
Ja, wenn Sie gucken können. Sie Bundesliga.
Gucken Sie Bundesliga, hören Sie Podcasts vor allem. Ja. Hören Sie Doppelspitze in den Fußball-Podcast. Hat sie wirklich in ihrem KanzlerInnen-Podcast ja gesagt.
Ja.
Und wir wollen euch angesichts dieser etwas düsteren Prognosen, die da jeden Tag eintrudeln, gute Laune mit auf den Weg geben in dieses Wochenende. Wir reden heute natürlich über die schönste Nebensache der Welt, Fußball. In diesen Zeiten, die ja trotzdem immer noch so ein bisschen anders abläuft. Wir kommen euch kurz zur Erklärung. Wir senden hier live aus dem Studio Friedrichshain und kommen aus einem emotionalen Nachmittag, Henning. Wir haben die Hertha geschaut.
Ja, leider muss man sagen.
Ja, das wird natürlich ein Thema sein. Die Niederlage der Hertha 0-2 zu Hause gegen den VfB Stuttgart verloren. Wir schauen auf die anderen Spiele ein bisschen, wobei wir sagen müssen, wir hatten noch nicht die Zeit, weil wir direkt reingegangen sind jetzt, die Spiele en Detail zu gucken. Das heißt, wir reden so ein bisschen gröber darüber. Ansonsten geht es um die Nations League auch gleich nochmal ganz kurz. Wir wollen nochmal kurz die Woche so ein bisschen mit einem lustigen O-Ton Revue passieren lassen. Es geht nach England. Wir schauen international so ein bisschen, was so abgeht. Haben eine gute Nachricht aus Italien auch noch vorbereitet. Werden ein sehr verdienten Spieler des deutschen Fußballs hochleben lassen, weil er 50 geworden ist gestern.
Oh ja.
Wir verraten noch nicht, wer es ist. Nur so viel, er war mal Experte bei der ARD. Kann man sich jetzt überlegen, wer das war. und dann spielen wir, da freue ich mich besonders drauf, Henning, da spielen wir das erste Mal wir zwei zusammen.
Ja.
Was macht denn der eigentlich?
Ich bin sehr gespannt.
Das O-Ton-Quiz hier bei Doppelspitze, der Fußball-Podcast. Ja, das alles haben wir heute vor. Gab schon erst übrigens Feedback von den ersten Leuten. Kessem hat sich gemeldet, unser sehr, sehr eifriger Zuhörer Kessem.
Ganz liebe Grüße.
Ganz liebe Grüße, den kennen wir beide ja auch aus der Comunio West High.
Der amtierende Gruppe. Meister, kann man so sagen.
Stimmt. Der Mann hat ein bisschen Ahnung und er war unzufrieden nach der ersten Folge. Er hat mir gesagt, er will mehr Inhalte. Er will mehr Inhalte.
Ja. Content vor Inhalt, der Klassiker.
Ja. Und dann habe ich gesagt, Kessem, mein Lieber, komm mal runter. Das war jetzt hier die Kennenlernfolge bei Falafel und Ochsenaugen. mit inhaltlichen Fehlern übrigens auch. Ich habe übrigens gesagt, die Vuvuzelas, die da im Hintergrund gespielt waren.
Das war ein Feedback, das ich bekommen habe auch.
Waren in Brasilien, das stimmt ja gar nicht. Die waren natürlich in Südafrika.
Die waren schon 4 Jahre vorher.
Naja, ja. so kann's passieren, wenn man da ein bisschen zu viel Falafel isst. Da kommt man ganz durcheinander. Genau, nee, der möchte mehr Inhalte, aber Patrick Blum haben ebenfalls ein begeisterter Hörer, fand das sehr schön, die erste Folge. Liebe Grüße an der Stelle.
Ja, auch von mir. Ja.
Henning, Nations League. Wir haben ja letzte Woche Ukraine gegen Deutschland geguckt, dann gab es noch ein zweites Spiel jetzt unter der Woche.
Ja, gegen die Schweiz.
3-3.
3-3.
Dieser Wettbewerb ist ja höchst umstritten.
Mhm.
Und besonders bei einem Mann des Fußballgeschäfts, kommt die gar nicht so gut an die Nations League. Da hören wir mal kurz rein. Ihr werdet ihn gleich erkennen und der Mann hat das Ganze im Erfolgsformat von Sport 1 von sich gegeben, im Dopa.
Ja, immer sonntags vormittags und Ja, der hat sich zu Wort gemeldet und da hören wir mal rein, was er jetzt gesagt hat.
Jetzt geht der ganze Spaß wieder los, pass auf. Und jetzt geht doch auch die Frage, du kannst sie doch jetzt nicht drei Länderspiele hintereinander. Ich halte von dem Nation Cup einen Scheiß, das ist eine Witzveranstaltung. Interessiert mich nicht.
Interessiert mich nicht. Der Kali hat er sich in Rage geredet.
Ja. Also, wir müssen dazu sagen, wir haben jetzt die schönste Stelle seines gefühlt dreiminütigen Monologs mal rausgeschnitten aus der letzten Woche.
Und es war wahnsinnig schwer, das zu schneiden, weil er einfach ohne Punkt und Komma redet. Und also der atmet ja doch zwischendurch, auch schwer, aber es ist einfach schwierig, da so eine wirkliche Stelle zu finden, wo kurz mal Pause ist, wo man einen sauberen Schritt setzen kann. Ja. Ein langer Monolog. Boah, ich finde es auch schön, dass er Nations Cup sagt.
Der Nations Cup, das interessiert mich einen Scheiß.
Er hätte gar nicht sagen müssen, dass es ihn nicht interessiert, weil allein durch die Bezeichnung, mit der er es benennt, merkt man schon, dass es ihn nicht interessiert.
Ja. Und wir haben ja auch gesagt letztes Mal, wir waren ja frisch live dabei bei dem Spiel sozusagen und haben ja gesagt, Deutschland hat jetzt auch nicht, klar, ein bisschen fahrig gespielt, war aber gar nicht so schlecht. Und das hat man auch vielleicht im Nachklang nochmal ein bisschen besser einordnen können, weil ja Ukraine danach gegen Spanien gewonnen hat, 1-0.
Ja.
Das heißt, so schlecht kann Deutschland jetzt auch nicht gewesen sein.
Auf jeden Fall, das ordnet das ganze Spiel nochmal ein bisschen anders ein. Es sind unangenehme Bedingungen, man hat eine lange Reise und dann muss man da auch erstmal bestehen. Und Spanien hat es nicht geschafft und Deutschland hat es gepackt, wenn auch mit einem glücklichen 2-1 und unter Auslassung vieler eigener Chancen.
Ja.
Aber ich fand es so müde, fand ich den Kick nicht.
Nee. Und das 3-3 war danach ja auch wieder sehr munter. Ist auch so, haben sie nicht irgendwie letztens davor auch schon mal 3-3 gespielt? Ist schon, gegen die Türkei.
Ja.
Ist das neue Lieblingsergebnis der deutschen Nationalmannschaft.
Ja.
Die sich vielleicht wieder ein bisschen mehr dann, wenn das Turnier dann nächstes Jahr ansteht, sich wahrscheinlich ein bisschen mehr fokussieren wird wieder. Wir sind gespannt. Der Nations Cup. Ansonsten waren wir unterwegs und haben was gemacht, was, es war vonnöten, muss man sagen, aber was auch sehr schön war.
Ja, auf jeden Fall. Wir waren beim Pferdesport.
Nach Ascot, ja. England,
ja.
Sind wir geflogen.
Und hatten keine Hüte dabei.
Wir brauchten nämlich frische Fotos. Wir brauchten ein bisschen Ware, um das Cover, was ihr jetzt heute ganz frisch in eurer Mediathek bei Spotify oder iTunes oder wo auch immer ihr hört, Apple Podcast heißt es jetzt ja,
ja.
Seht, frisch geshootet haben wir das.
Auf jeden Fall, denn es ist Podcast natürlich ein Medium für die Ohren, aber die Augen dürfen nicht draußen vorbleiben. Ich weiß noch, früher im Radio hatte man einfach keine Vorstellung davon, wie die Leute aussehen, mit denen man da zuhört.
Das ist richtig.
Mit denen man da spricht, hätte ich was gesagt.
Mit denen, genau.
Mit denen ich habe manchmal mit denen geredet, aber das war natürlich mein Problem.
Ja.
Und man hatte keine Vorstellung und irgendwann sind die dann mal hier, also ich habe früher viel RSH gehört in Schleswig-Holstein oben in Flensburg und
Carsten Köthe
zum Beispiel und man hatte keine Vorstellung, man hatte höchstens mal die Möglichkeit auf der Kieler Woche da bei der RSH-Bühne das zu sehen, aber da war ich selten als Kind.
Wie hast du dir Carsten Köthe vorgestellt?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich finde, er hat das ist eine Radiosache, eine sehr schöne Stimme und immer sehr, weiß nicht, sehr männlich, was immer das heißt. Also sehr sonor irgendwie, ja. Im Äußeren auch.
Ja.
Und ich hatte ihn aber nie gesehen und irgendwann fing das mit dem Internet an und wurde immer mehr und
Dieses Internet.
Ja. Sachen macht das. Und das ist natürlich ein sehr bildstarkes Medium und heute hat man von jedem auch immer ein Bild vor Augen.
Das stimmt. Carsten Köthe ist ja zum Beispiel ultra klein, ne? Der ist ja irgendwie nur 1 Meter, ich glaube 70 oder so. Nee, wirklich, ja. Der ist extrem klein.
Okay.
Ist ja eine Radiolegende im Norden einfach.
Ja, spart das Stativ am Mikrofon.
Richtig.
Ja.
Ja. Ich weiß gar nicht, ob der noch auf Sendung ist. Der war ja irgendwann krank auch mal zwischendurch. Der war fast ein Jahr lang raus, glaube ich, hatte Krebs und dann ist er wiedergekommen. Ist auch schon wieder länger her jetzt. Aber ich glaube, der müsste sogar noch moderieren vielleicht. Ich habe heute NDR 90,3 gehört mit Carlo von Tiedemann, glaube ich.
Ach, schön.
Kennst du ihn?
Mhm. Mhm.
Auch eine Legende, ja. Im Radio.
NDR-Legende.
Ja. Und der ist auch, der moderiert so witzig eigentlich. Der ist bisschen fragt man sich schon durch, ob er irgendwie auch ein bisschen teilweise geistig nicht mehr so ganz auf der Höhe ist, aber auf einem lustigen Niveau.
Ja.
Er verzettelt sich da manchmal so ein bisschen. Ja, Sie wissen schon. Ja, gut. Und da war irgendwie eine Hörerin dran, die wirkte auch so ein bisschen grenzdebil, hat sich dann einen Song gewünscht. The Best Day of My Life. Hier ist eine. Von Melanie C.
Ja, Mel C.
Ja, weil das war auch eine geile Geschichte. Sie hat sich den gewünscht, weil ihr Partner in der Fernbeziehung, und sie diesen Song zum ersten Mal zusammen gehört haben. Seitdem verbindet er sie. Und immer, wenn er läuft, rufen die sich an. Und dann hat sie so erzählt, so, ja, wie heißt er? Ja, Burkhard. Der Burkhard, der wohnt in Blau und hat die Adresse dieses Mannes doch fast da gesagt. Das war alles ein bisschen merkwürdig.
Ja, Datenschutzgrundverordnung.
Ja, und Carlo von Tiedemann war so ein bisschen überfordert. Man, ja, alles klar, du machst, ja, Annett, mach's gut. Ja, dann hören wir noch eine schwierige Saison, ne? Ja. Herrlich. Ja, ja, stimmt. Radio, Radiolegenden, ja.
Ja, Radio. Und man braucht Bilder.
Ja.
Und die kriegt man heute auch geliefert. Und damit ihr die auch geliefert kriegt, waren wir im Ascot Berlins.
Ja, wir verraten nicht, wo wir waren.
Nee.
Den Spot verraten wir nicht.
Nee.
Ja, und es sind schöne Fotos entstanden und die seht ihr jetzt, denke ich mal, vor euren Augen, wenn ihr kurz mal die Podcast-App eures Vertrauens öffnet.
Ja.
Wir haben das Design ein bisschen umgestellt, um auch mal so einen klaren Neuanfang zu setzen. Sehr ja wichtig Fall. Auch.
Ja.
Da sagen ja alle Expertinnen, wenn man neu startet, dann muss man auch einfach optischen Neuanfang setzen.
Ja, die Optik ist alles. Jeder, der nach einer Trennung schon mal beim Friseur war, weiß, was da gemeint ist.
Ja. Und ja, wir hoffen, euch gefällt's. Es war auf jeden Fall spaßig.
Ja, hat Spaß gemacht und schöne Anlage, kaltes Wetter, aber das sieht man für den Bildern ja nicht.
Nee, der Wind hat ein bisschen die Haare ab und zu durcheinander gewirbelt.
Oh ja.
Und du warst ja auch ein bisschen unzufrieden mit deinen, Henning, aber ich find's ganz schön.
Ja. Ach, Haare sind so ein Thema, ne?
Ja, Haare, mein Gott, dann ist auch wieder ein bisschen länger. Ne? Du weißt, wenn jetzt der nächste Lockdown kommt, dass du erstmal nicht zum Friseur dann wieder darfst, ne?
Ja.
Ich
ja.
sag's nur.
Lockdown kommt von Locke, sag ich mal.
Ja, aber im ersten Lockdown war ich ja wirklich, da war ich, keine Ahnung wie lange, nicht beim Friseur und das war wirklich
Aber das stimmt, der hat mich auch unvorbereitet getroffen, weil ich war, ich glaube, so im November beim Friseur, um das für Weihnachten schon mal in Ordnung zu bringen. Ich bin, was Weihnachtsgeschenke und die Friseurbesuche für Weihnachten angeht, immer sehr, sehr früh dabei. Und dann war ich nicht mehr und wollte im März oder Februar, habe das aber dann nicht gemacht und dann war der Lockdown. Also es hat mich quasi in dem Punkt getroffen, wo ich gerne zum Friseur gegangen wäre. Und dann kamen ein paar Monate Unmöglichkeit.
Lockdown, Summer in the City. So heißt der Song. Naja, den nächsten Lockdown werden wir hoffentlich vermeiden können noch, wenn wir uns alle schön daran halten, dass wir zu Hause bleiben und Podcast hören.
Genau.
Doppelspitze, der Fußball-Podcast ist hier. Und du hast ein Thema hier, Henning.
Ich habe ein Thema. Ich bin neulich mit dem Fahrrad nach Hause gekommen. Das wird jetzt ernst. Und biege hier bei mir im Kiez um die Ecke. Und da ist ein Stromkasten vor einem großen Supermarkt. Und da rieche ich so einen komischen, sprittigen Geruch in der Luft. Ich denke, was ist denn das? Liegt hier in der Luft? Und sehe so ein paar Gestalten da stehen und habe das dann erst nicht zusammengebracht. Das geht auch so wahnsinnig schnell alles.
Ja.
Und dann merke ich, das ist so ein Lackgeruch. Was ja, ich bin diesem Geruch nicht abgeneigt, muss ich sagen. Also, wenn nochmal eine Sucht kommt, könnte das so mit der Nase zusammenhängen. Also jetzt, oh Gott, mit der Nase hängen andere Süchte zusammen. Also, Grüße an Christoph Daum. Aber also so diese ganzen Klebstoffe und Lacke und Farben, die riechen schon irgendwie geil. Und dann habe ich diesen Lackgeruch in der Nase und sehe die Gestalten und dann sehe ich auf einmal, dass da ein Vandalismusschaden am Stromkasten geschehen ist. Also so ein auch...
Wie du das so sagst, da ist ein Vandalismusschaden am Stromkasten geschehen.
Ja.
Also sie haben den zugesprayt.
Die haben den zugesprayt.
Sagen wir, wie es ist.
Ja.
Ja.
Und diese Widerfahrnis des Stromkastens, da habe ich beobachtet. Ich war quasi Zeuge. Und es war in rot-weißer Farbe die vier Buchstaben FCUB, also FC Union Berlin.
Achso, ich dachte, da hat jemand versucht, Fakt zu schreiben und das dann irgendwie falsch rum irgendwie auf den Kasten gebracht.
Also es waren Anhänger der Eisernen Union, die haben da am Stromkasten sich verewigt oder besser gesagt ihren Club und auf beiden Seiten auch. Und es war so ein bisschen schnell dabei, schnell davon. Also die sind da, glaube ich, hin, haben da ziemlich schnell das zugesprayt und sind dann weggerannt. Und ich war quasi in der Endphase des Geschehens, trat ich da auf den Plan, hab dann auch noch hingeguckt, ist halt schwierig in der Kurve, wenn man zu sehr hinguckt, hat man ein anderes Problem.
Also du warst auf dem Fahrrad, ne?
Ich war auf dem Fahrrad, genau.
Ja.
Ja. Und dann bin ich da weggefahren und da habe ich nachgedacht und gedacht, also erstens passiert das wahrscheinlich in Berlin 20 Mal jeden Tag. Also ich habe das zum ersten Mal beobachtet.
Das ist sogar noch ziemlich niedrig angesetzt. Ja,
die Dunkelziffer.
Ich glaube, 20 Mal vielleicht ein Kasten Strom, ja, also Stromkasten, Kasten Strom, ein Kasten Strom bitte. ja, weißt du, was ich meine.
Ja.
Ja.
Und ich habe das noch nie live gesehen, dass irgendwas getaggt oder gesprayt wurde. Das hat mich erstmal überrascht. Und dann dachte ich, wie verhält man sich dazu? Findet man das gut? Findet man es schlecht? Ist das die Seele der hippen Bezirke? Man sieht überall die Graffitis und denkt, das sieht irgendwie toll aus. Es ist aber dann auch ein Vandalismus. Man wäre im Endeffekt Zeuge, obwohl das ja wahrscheinlich auch kaum verfolgt wird. Und dann habe ich noch gedacht, als Hertha-Fan sage ich da jetzt was. Habe kurz überlegt, ob ich irgendwas reinrufe.
Das ist ja das eigentliche Problem. Was da hingesprayt wurde, ist ja das Problem.
Ich habe dann gedacht, wenn ich da jetzt in Berlin an der Spree regiert Hertha BSC reinrufe, dann laufen nicht nur die hinter mir her, sondern im Zweifelsfall kommen aus drei Hauseingängen auch noch welche raus. Das ist einfach, da muss man sich auch den Bezirk, man ist ja Gast als Hertha-Fan.
Oder einfach eine Stadt, ein Verein kurz anstimmen. Ja. Eine Stadt, ein Verein.
Genau, Tennis Borussia
BSC. Ja, ich verstehe, ich sehe dein Ding. Weißt du, was ich würde sagen, also, war das die Geschichte? Oder?
Das war im Prinzip die Geschichte. Ja. Ich wollte fragen, hast du Vandalismus-Vergangenheit? Aktiv oder passiv? Wenn es länger als 10 Jahre her ist, kannst du drüber reden. Ansonsten, wie siehst du das? Wie hättest du dich gefühlt?
Also ich würde sagen, bei einem Stromkasten wäre es mir relativ egal, ganz ehrlich. Ich meine, ich finde das FCU-Tag vielleicht nicht so schön. Ich habe tatsächlich, als ich letztens einen Wochenend-Sonntagsausflug nach Woltersdorf gemacht habe, bin ich durch Erkner durchgekommen.
Oh ja.
Und je weiter man in den Osten des Speckgürtels hervordringt, desto mehr Union-Fans sind ja auch da. Ja. Und da waren zum Beispiel nicht auch super viele Stromkästen mit FCU-Rot-Weiß besprayt. Mhm. Muss ich aber sagen, hat die Gegend aufgewertet. Also Erkner ist auch wirklich keine schöne Stadt, zumindest so in der Einfallstraße, so Richtung Zopp, ist, glaube ich, echt, das war echt schrecklich. Auch Woltersdorf, wirklich ein ganz komischer Ort. Ich glaube, im Sommer sehr schön, aber alles sehr grau und düster. Naja, und auf jeden Fall dachte ich da schon, okay, hier wertet das auf. Und ich glaube, generell finde ich auch, wenn Stromkästen beschmiert werden, stört ja keinen, gehört ja auch keinem außer der Stadt. Vielleicht ist jetzt ja auch nicht, da passiert ja nichts Schlimmes.
Ja.
Ich finde es was anderes, wenn du irgendwie irgendwas Sinnloses, Hässliches an die Hauswand. Und ich meine, hier unten bei euch ist ja auch ein Penis an der Hauswand. Das finde ich zum Beispiel, finde ich ganz okay. Wurde jetzt übrigens übersprayt, übertaggt mit einem Vulva-Symbol.
Der Kampf der Geschlechter wird hier an der Hauswand ausgetragen.
Richtig, richtig. Und ist ja ganz witzig, weil jetzt auch, ich bin hier von der Frankfurter Allee gekommen heute zu Fuß und dann ist das Straßenschild, zeigt auch schon so Richtung Riga Straße einfach jetzt. Es ist sozusagen überklebt worden. Hier geht's Riga Straße.
Ja.
Wir sind hier, es ist wirklich, also Berlin. Es ist Berlin.
Ja.
Nee, aber ich finde Spray, also manchmal ist es ganz cool. Ich glaube, es ist auch eine Szene, die darf man jetzt nicht irgendwie ihre Berechtigung absprechen. Aber manchmal finde ich es auch sehr hässlich. Ich würde aber, glaube ich, nie hingehen und sagen, du, sorry, kannst du das, also wäre das okay für dich, wenn du es vielleicht sein lässt? Also es sei denn, vielleicht ist es mein eigenes Auto oder mein eigenes Haus, was die gerade besprayen.
Ja.
Aber sonst würde ich mich da jetzt nicht einmischen.
Ich denke auch. Ich bin hier, als ich hierher gezogen bin, war es gibt so ein gelbes Haus hier um die Ecke und da war an der einen Wand, also die so schräg zur Kreuzung, und da war ein sehr kitschiges Wandgemälde. Da lag so ein Schäferhund an einem Strand.
Was?
Und da stand drauf, getaggt, stand da, oder was getaggt, aber drauf gesprayt, stand da drauf, immer noch super schön. Und da dachte ich mir, das ist krass, weil da ist so eine ganze Kommunikation stattgefunden auf dieser Wand. Ja. Ich kann nur annehmen, dass das vorher schon mal da drauf gemalt war. Okay. Dann wurde super schön drauf kommentiert.
Mhm.
Quasi die Kommentarspalte von Facebook wurde da im echten Leben untergebracht. Und dann wurde das wahrscheinlich nochmal übergemalt, um dann drauf zu schreiben, immer noch super schön. Also das waren schon mehrere Schichten Kommunikation. Und das ist natürlich, das war jetzt, da können jetzt auch irgendwelche persönlichen Geschichten dahinter stecken, dass das der Hund da irgendwie eine Historie hat, und das dann so quasi kaputt zu machen, ist dann auch nicht so schön, wie jetzt eine Vereinszugehörigkeit auf den Stromkasten zu pinnen.
Ja, das stimmt. Ich würde sagen, was mich immer fasziniert an dieser Sprayer-Szene ist, wie die an gewisse Ecken kommen. Also letztens auch irgendwie so ein Neubau. Gut, da stand wahrscheinlich irgendwann Gerüst, dann sind sie aufs Gerüst drauf und haben das da irgendwie dafür genutzt. Aber das war halt ganz oben auch zum Beispiel, ne? Also sozusagen unter dem Zinn, unter dem Dachzinn.
Ja.
Das fand ich krass, oder finde ich immer wieder auch erstaunlich, auch so an den S-Bahn-Strecken und so. Und dann finde ich, gibt es auch die Kategorie Spraybilder, die echt schön aussehen auch. Also wenn irgendwie so
Der Astronaut da in Kreuzberg.
Ja, genau, also wirklich so Street Art halt dann.
Ja, ja.
Das ist dann echt cool und wertet eine Gegend auch wirklich dann auf.
Ja.
Und macht auch irgendwie Sinn und Spaß. In Karlshorst übrigens, meiner Hometown, haben sie jetzt hinten am S-Bahnhof den neuen Ausgang, den es da gibt. Wir haben jetzt zwei Ausgänge, das ist ganz toll. Das ist wirklich schön. Und da ist jetzt ein professionelles Sprayer-Team oder so engagiert worden, die den Ausgang gestaltet. Also mit so, das ist wieder so, finde ich grenzwertig, weil es sieht nicht geil aus. Die sprayen dann halt so Symbolbilder dahin, für die für Karlshorst stehen sollen. Also, keine Ahnung, irgendwelche Pferde, irgendwelche Natur und so oder auch in der S-Bahn und das sieht alles immer komisch aus.
Die Kapitulation der Wehrmacht.
Ja, das ist alles, ja genau. Also ich meine, das ist so, das ist scheiße. Also das ist nicht schön. Dann, ich meine, ich kann das verstehen, dass die da sozusagen schon bevor irgendwelche anderen Leute dahin sprayen, dann selber was sprayen wollen, aber dann bitte was Schönes und das ist irgendwie hässlich.
Ja. Ich glaube wirklich, da steckt die Taktik dahinter und die Theorie vielleicht auch, den Sprayern zuvorzukommen und so ein bisschen an die an der Sprayer-Ehre auch zu packen, dass die nicht was Kunst quasi von Kollegen übertaggen und eine leere Wand wird sofort zugetaggt.
Ja.
Die Hausfassade, wo der Hund drauf war, ist übrigens jetzt gelb übermalt worden, also in Hausfarbe und ist jetzt einfach weg.
Ja.
Da hat jemand aufgegeben und von dem Stromkasten habe ich Fotos gemacht am nächsten Tag und die stellen wir euch zur Verfügung auf Instagram. Folgt uns da gerne _official.
Da werden wir auch nochmal die Woche vielleicht ein paar Outtakes posten von unserem Shooting.
Oh ja.
Da habe ich noch ein paar lustige Fotos in mich rausgefischt. Stichwort Wind, Stichwort Haare. Oha. Es ist es ist echt ganz schön. Doppelspitze, der Fußball-Podcast. Kurz mit einem Ausflug ins Sprayer-Segment.
Ja, der Wind war eine Herausforderung. Apropos Herausforderung.
Oh,
der,
die Überlandung wolltest du machen.
Ja.
Ah, sehr gut.
Der vierte Spieltag der Fußball-Bundesliga steht aktuell immer noch ins Haus. Wir nehmen nach den 15:30-Spielen auf. Wir haben also die Abendspiele auch noch nicht gesehen. Was heißt auch noch nicht? Ihr habt sie wahrscheinlich gesehen.
Davon geht es aus.
Dieser Wissensvorsprung der ZuhörerInnen, das ist schlimm. Aber ja, es gab kein Freitagsspiel. Das findet heute Abend statt um 20:30. Dementsprechend haben wir 5 Samstagsspiele hinter uns. Unter anderem hat die blau-weiße Hertha aus Berlin gegen den rot-weißen VfB aus Stuttgart gespielt.
Also, das kam jetzt gerade wie so eine Anmoderation von so einem. Es gibt ja manchmal so NachrichtensprecherInnen, die nicht so Ahnung von Fußball haben und die dann so lustige Bezeichnungen suchen, die dann sagen so blau-weiße Hertha und rot-weiße VfB Stuttgart, also die Blau-Weißen haben dann gespielt. Das klingt immer so ein bisschen lustig, Henning, aber das ist okay.
Ist auch wie Lothar Matthäus, der, glaube ich, Sprechtraining hatte, Rhetoriktraining und der immer so ganz runde Enden macht. Also der redet über irgendwen und dann sagt er immer, insgesamt ein sehr schönes Spiel des 29-jährigen Neuzugangs oder so. Also wie er es niemals sagen würde und vor 10 Jahren noch nie gesagt hätte.
So einen Sinn macht irgendwie oder so.
Ja,
ja. Das ist echt schlimm. Das hatte ich nicht gerade eben noch hier noch so einen Kugelschreiber? Ich vermisse gerade meinen Kugelschreiber. Ich weiß nicht, wo der ist, Henning.
Kann der den hier anbieten?
Ja, aber ich hatte doch so einen richtig schönen von pizza.de, war der, glaube ich.
Hast du den mitgebracht oder ist der von mir?
Gibt's pizza.de eigentlich noch? Lieferando gibt's da auch noch.
Ich glaube, Flixbus hat das alles geschluckt.
Wahrscheinlich. Ach, hier liegt er.
Ach, schön.
Ja.
Hinterm Ohr, wie immer.
Dann wollen wir kurz über die Hertha reden. Wir müssen ja über die Hertha reden.
Ja, ist auch das einzige Spiel, das wir gesehen haben. Also es bietet sich auch andere zu reden. 0:2 aus Berliner Sicht.
Ja, dein Fazit, Henning.
Ich hatte mir mehr erhofft. Auch mehr versprochen. Es ist also nominell, was die Hertha auf den Platz bringt, bringt sie nicht auf den Platz.
Naja gut, wir schauen uns mal kurz die Aufstellung vielleicht an. Also, war jetzt ja auch wieder nach Länderspielpause, viele Spieler waren unterwegs und einige Neuzugänge auch im Team. Ne? Also hinten Viererkette ist eigentlich kein Neuzugang gewesen. Da fängt es ja schon mal an. Naja, also mit Schwule und Tour, klar, dann die Viererkette Pekarek, Stark, Boyata, Plattenhardt. Im Mittelfeld dann Toussaint, der jetzt ja auch noch ein relativ, nicht nur relativ, sondern Neuzugang ist. Mittelstädt hat dann im Mittelfeld gespielt.
Ja, nicht über außen.
Und also schon eher so ein bisschen links natürlich, aber doch eher offensiver als er, klar, wird er auch häufiger mal eingesetzt, aber er könnte auch hinten links in der Abwehr spielen, da hat Plattenhardt gespielt, auch für mich immer teilweise ein Ticken zu langsam unterwegs, also Plattenhardt jetzt. Dann Darida auf der kreativen 10, eher eine 8 wahrscheinlich. Und dann für mich überraschend Lecky über rechts, Kunja über links und Córdoba vorne und drinne. So, Lecky über rechts habe ich schon mal nicht verstanden. Das war irgendwie mein erster Stolperstein in der Aufstellung.
Er hat wohl gut trainiert, aber er hat in keinem Spiel bisher überzeugen können und auch in diesem nicht.
Entschuldigung, Lecky ist für mich irgendwie nichts gegen Lecky, keine Ahnung, ich habe ihn natürlich im Training nicht gesehen, aber das ist für mich jetzt ein Spieler, der eigentlich nie wirklich einen Unterschied gemacht hat jetzt in den 2-3 Saisons, wo er bei Hertha ist. Mhm. Der hat mal ein gutes Spiel gehabt vielleicht oder so, oder eine Aktion. Weiß ich nicht, aber gut.
Das Tempo, mit dem er nach Berlin gekommen ist, das bringt er aktuell nicht auf den Rasen. Also,
ja. Wann ist er nach Berlin gekommen? Also mit dem Tempo, das ist auch schon ein bisschen her.
Ja.
Aber der Reihe nach. Also 0-2 haben wir verloren. Gegentor, das erste war auf jeden Fall vermeidbar, schlecht verteidigt nach einem Freistoß, völlig frei zum Kopfball gekommen und dann macht der Kempf das 1-0 in der 9. Minute. Dann fand ich Hertha eigentlich ganz okay, also im Sinne von, sie haben die Chancen rausgespielt und Stuttgart, klar, noch den Pfostentreffer und so, aber in der ersten Halbzeit war es eigentlich ganz, ganz ordentlich dann zu Ende. Und vor allem in der zweiten Halbzeit dann so bis zur 60. haben sie auch echt gedrückt.
Ja.
Auch 2-3 gute Chancen.
In beiden Halbzeiten ist die Hertha nach einer schlechten Anfangsphase immer besser reingekommen. Mhm. Ist natürlich ärgerlich, dass man, wenn man nach einer schlechten Anfangsphase des Spiels besser in die erste Halbzeit reinkommt, dann Pause ist, man dann wieder schlecht in die zweite Halbzeit startet und den Schwung aus der ersten Halbzeit nicht mitnehmen kann.
Na.
Aber sie haben sich beide Male gefangen, aber es hat vorne einfach nicht gereicht. Ich fand, die beiden Gegentore waren auch charakteristisch dafür, was bei Stuttgart besser war als bei Hertha. Denn sowohl die Zuteilung beim 0-1, als der Freistoß reinkam und niemand bei Kempf war, der sich quasi aussuchen kann, wo er den Ball ins Tor köpft, als auch beim Tor von Castro in der zweiten Halbzeit, als er diesen Schuss halt bekommt, aus 20 Metern oder von was das ist, das sind beides Sachen, die Hertha nicht bekommen hat. Wenn Flanken von der Hertha reinkamen, waren sie entweder gleich vom Außenverteidiger abgefangen oder in der Mitte war die Aufteilung besser.
Die Staffelung.
Und Mittelstädt hat ja ein paar Mal, oder auch Darida haben ein paar Schüsse genommen aus der zweiten Reihe. Die sind aber nichts geworden, weil da doch mehr Druck war vom Gegner. Also das sind beides Tore, die Hertha heute nicht hätte machen können. Und das ist für mich genau der Unterschied zwischen den beiden Mannschaften. Also verdienter Sieg für Stuttgart. Auch wenn Großchancen für Berlin da waren, gerade in der zweiten Halbzeit, die Doppelchance.
Luke Baki hat nochmal viel gebracht, als er reingekommen ist.
Ja.
Für Lecky. Große Überraschung.
Das spielt jetzt natürlich in die Karten.
Ja, natürlich. Aber trotzdem, also das war eine eindeutige Belebung nochmal bei außen. Aber auch der, fand ich, stand dafür, was der Hertha heute auch wieder gefehlt hat, war dieser letzte Punch. Dann auch irgendwie sich häufig über die Außen durchgespielt, durchgewurstelt, aber sehr statisch irgendwie trotzdem. Also so nach Schema F.
Ja.
Weißt du? Und nicht irgendwie mal mit einem, so wie Castro, so ein Überraschungsmoment mal wirklich abziehen. Gut, war auch viel Platz da, muss man auch sagen. Stuttgart uns nicht gelassen heute, hat Stuttgart der Hertha nicht gelassen. Das wäre auch noch ein Punkt aufgeschrieben, das hat ja auch Michi Preetz angesprochen in der Halbzeit, in so einem leicht übergelauten Interview bei Sky. Dass er Zugriff gefehlt hat. Und das, was der Berliner Polizei häufig vielleicht ein bisschen zu viel passiert.
Ja, gerade hier in der Region.
Ja.
Friedrichshain.
Ist bei der Hertha heute zu wenig gewesen. Also zu wenig Zugriff, zu wenig Aggression, zu wenig draufgehen. Und das war dann wiederum, der Grund, warum es irgendwie nicht so richtig. Weil ich glaube auch, die Offensive ist ja grundsätzlich auch gut aufgestellt. Es ist halt, wir müssen noch mal eins dazu sagen. Also, Länderspielpause war. Das Team ist im Großen und Ganzen ziemlich neu zusammengewürfelt.
Ja.
Auch wenn jetzt so die Basis hinten fast gleich war, sozusagen die Viererkette und so, vielleicht zur letzten Saison oder zumindest mit den gleichen Spielern. Aber trotzdem verändert ja auch so viele Abgänge und Neuzugänge die ganzen Abläufe und auch so ein Teamgefüge total. Und das muss jetzt erstmal sich einspielen. Ja, ich bin auch nicht so hundertprozentig überzeugt von allen Transfers, glaube ich. Bin mal gespannt. Cordoba finde ich schon gut. Schwodo auch.
Ja.
Aber ja, Toussaint hat bisher noch nicht gezeigt, was er leisten könnte, glaube ich. Piontek ist ja auch im Endeffekt noch so ein halber Neuzugang. Auch irgendwie traurig bisher. Und
was hältst du denn von Matteo Guendouzi, der vom FC Arsenal ausgeliehen ist?
Habe ich mich noch nicht so ausführlich mit beschäftigt, ehrlich gesagt.
Licht und Schatten da gezeigt hat.
Ist, glaube ich, ein kleines schlampiges Genie, ne?
Ja, jetzt hat er Corona. Die Frage ist, hat er auch Potenzial?
Ja, das werden wir sehen. Wie ist denn das jetzt? Also jetzt ist er aktuell wahrscheinlich noch isoliert. Das heißt, er stößt dann irgendwann später zum Training dazu, wenn er negativ getestet wurde und dann...
Vermutlich, ja. 14 Tage wird das ja mindestens dauern.
Ja.
Je nachdem, wenn man es hat, muss man ja gucken, wie lange man es noch hat.
Ja. Naja, der war ja auch ein Götze dran.
Ja.
Das hat dann angeblich deswegen nicht funktioniert, weil Rekik wechseln wollte. Und dann mussten sie reagieren und haben nochmal dann den Abwehrspieler da geholt. Den
Spanier. Von 240 Millionen war da nicht genug übrig, um Götze und den Abwehrspieler zu holen.
Ich weiß auch nicht, dann ist Götze irgendwie nach Holland gegangen. Es ist alles irgendwie, ich will jetzt auch nicht sagen, dass Götze uns heute irgendwie großartig geholfen hätte oder so. Das glaube ich jetzt nicht.
Das wäre ein interessanter Transfer gewesen.
Ja.
Und natürlich ist Holland vielleicht auch eine ganz gute Sache für ihn, weil er da nicht ganz so im Fokus steht, wie er in der Bundesliga im Fokus stehen würde. Das heißt, vielleicht kann er da ein bisschen mehr zu sich kommen, zu seinem Spiel wiederfinden und auch ein bisschen mehr in die Spur kommen. Und vielleicht auch, das ist ja, glaube ich, auch ein Plan von ihm, wieder eine Rolle spielen für Jogi Löw.
Ja, auf jeden Fall ist es schon eine leicht gefährliche Situation für die Hertha, weil das Team ist nicht unbedingt so zusammengestellt, dass man sagen würde, das ist eine gute Mannschaft, die da gut steht und zusammenarbeitet, sondern es ist gefühlt so ein bisschen wahllos zusammengekauft. Nicht wahllos natürlich, aber du weißt, was ich meine.
Ja.
Viele Neuzugänge, die erstmal reinfinden müssen. Mit dem Fokus auf die Offensive fast auch.
Ja, ja.
Und wie wir heute wieder gesehen haben, ist vielleicht auch die Defensive ein kleines Problemchen. Stichwort Stark, der auch wieder nicht so gut aussah beim Gegentor.
Ja. Ist halt das Ding, wenn die starke Offensive 4 Tore macht, dann kannst du hinten auch 2 fangen. Aber ich weiß nicht, ob das ein Konzept ist, mit dem man in der Bundesliga bleibt.
Ja.
Gerade wenn man die 4 Tore nicht macht.
Ja. Schwolo ist natürlich auch, also wie gesagt, ich finde ein guter Transfer, weil ich ihn grundsätzlich mag als Torhüter und er hat auch teilweise schon ganz gute Leistung gezeigt, aber ist vom Gefühl jetzt auch nicht so der Lautsprecher auf dem Platz, ne?
Ja.
Jahrstein, weiß ich nicht, war schon ein Ticken immer ein bisschen lauter, hatte einfach von seinem Alter her, glaube ich, schon mal ein besseres Standing oder so ein mehr Präsenz da hinten drin.
Mhm.
Kann auch natürlich immer ein Faktor sein.
Ja, ja. Und es fehlt einfach ein Andy Bisevic, der überall dabei ist, der auch, egal wo das Foul passiert, immer zum Schiri geht und dann nochmal was dazu sagt, das war ein echter Captain. Und das, also...
Ja, so ein bisschen zu brav alle, ne?
Ja.
Ich glaube, Toussaint könnte das schon werden, aber ich glaube, der ist auch eher so ein bisschen französisch zurückhaltend teilweise.
Mhm.
Und so ein richtiger, ich sag mal, so ein enfant terrible ist das jetzt auch nicht.
Ja.
Musste ja auch nicht immer sein, aber ich glaube, wenn du so 1-2 Leute im Team hast, die das machen,
ja,
ist schon nicht schlecht.
Und es sind halt Leute dabei, die auch mal über die Stränge schlagen oder irgendwie eine Einlage zu viel sich leisten. Aber die machen das eher für sich und nicht fürs Team. Also ein Askar Sibar oder ein Kunja, die können auch mal für eine Szene sorgen, die auch mal negativ ist. Aber die schaffen es, glaube ich, nicht, diesen Impuls ins Team zu geben.
Ja, und ich glaube, wenn du jetzt sagst, na gut, ich überlege jetzt gerade bei Gladbach oder so, gibt es jetzt ja auch nicht irgendwie einen Gattuso. Ja, im Mittelfeld. Das meine ich halt, du brauchst es nicht immer. Ich glaube, da ist vielleicht der Trainer eher noch, der die Aggression reinbringt von außen mit Marco Rose. Aber das ist halt vielleicht ein ganz gutes Beispiel dafür, wie ein Team halt ein bisschen sinnvoller zusammengestellt wurde. Und vielleicht auch mit ein bisschen mehr Gedanken, wie man ein Gefüge an Neues schaffen kann. Und das vermisse ich ein bisschen bei der Hertha.
Ja.
Ich glaube, es war auch extrem schwer, muss man dazu sagen, auf dem Transfermarkt jetzt, weil alle wussten, du hast Geld, das ist immer schlecht.
Ja, das drückt die Preise nach oben.
Ja, das drückt die Preise nach oben?
Es drückt die Preise nach oben. Die Preise gehen nach oben und ja, du bist gedrückt worden.
Ja, es drückt die Preise nach oben.
Wenn ich nur sage, es drückt die Preise, dann geht es nach unten, aber wenn ich sie nach oben drücke.
Ja, man kann den Preis auch nach oben drücken. nein, ich weiß nicht, was du meinst. Aber genau, ich glaube, das ist auch ein Problem. Und ja, naja, vielleicht sollten wir jetzt erstmal ein paar Wochen abwarten, wie sie sich denn auch eingrooven.
Ja.
Kann ja alles noch ein bisschen besser werden. Wie gesagt, die Ansätze sind da ja auch offensiv.
Ja, ja, ja. Waren heute auch wieder Chancen. Ein schöner Antritt von Luke Bacchio über rechts, wo er dann einmal die explosive, überraschende Sache nutzt und am Gegner vorbeigeht, den Ball in die Mitte lupft. Leider der Ball nicht ganz da ankommt, zu schlecht abzunehmen war. Der Ball war schlecht abzunehmen, so. Dann leider, ja, hat nicht geklappt mit dem Tor.
Konnte ihn richtig hochdrücken, den Ball. Ins Tor drücken. Ja, gut, wir müssen mal schauen jetzt. Also, es geht jetzt gegen Leipzig.
Ja, da wird nicht leichter.
Wird nicht leichter. Und das hat dieser nervige Kommentator auf Sky ja auch gesagt. Den finde ich richtig anstrengend übrigens, ne? Wer war das? Wie hieß der nochmal?
Grüße. Ich weiß es nicht.
Reichen wir nach. Müssen ja. Wir auch den Namen, ach nee, lieber nicht den Namen nachreichen. Nee. Jedenfalls war das einer, der sich sehr gerne selber reden hört und ultra viel kommentiert hat und dann halt auch dadurch so viel Bullshit gelabert hat, das einen nicht interessiert. Wirklich. Das interessiert mich nicht.
Ja. Ja.
Das hat mich wirklich aufgeregt zwischendurch. Das ist wie das 2-0 auch. Das war auch so unnötig, weil Hertha echt ganz gut gespielt hat, zweite Halbzeit. Und dann marschiert Castro da irgendwie so ein bisschen und zieht einfach ab. Und klar, in solchen Tagen ist dann so ein Ball natürlich auch drin. Ja. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass Stuttgart das nicht verdient hat. Das war schon auch ein sehr gutes Auswärtsspiel für einen Aufsteiger.
Ja, ja.
Aber irgendwie hat es mich genervt in dem Moment sowieso. Klar, Gegentore nerven immer, aber in dem Fall sowieso. Man dachte gerade, okay, jetzt vielleicht mal den Ausgleich.
Ja.
Und dann kassierst du 2-0.
Ja.
Und dann war das Spiel auch tot danach eigentlich fast.
Ja,
die letzte Viertelstunde konntest du knicken eigentlich.
Ist eigentlich noch viel Zeit auf der Uhr gewesen, aber es kam nichts mehr.
Nee. Die Zuschauer 4000 waren im Stadion, haben auch einen tollen Nachmittag gehabt.
Auf jeden Fall, die saßen
schön,
das sah wunderschön aus, wie die da saßen, weil die in so Reihen saßen im Olympiastadion, was ja auch so schalenartig ist. Und dann saßen die da in Zweierreihen. Also ein wunderschönes Bild aus der Luft, aber es ist arschkalt und
wunderschönes, optisch sehr schön.
Ja. fast eine Choreo, ja. Aber sagt's nicht der DFL.
Es ja. War irgendwie, ich war überrascht, dass da Zuschauer rein dürfen. In München dürfen wir zum Beispiel keine Zuschauer rein, haben wir ja gesehen.
Ja, München ist ja auch Hotspot, ne?
Ja, Berlin ja nicht, ja. Zum Glück.
Ja.
Westend vielleicht echt nicht, aber die Fans kommen ja nicht aus Westend.
Ja, manche schon vielleicht, ja, das ist ja,
ach, die weiß man nicht. Ja. Aber auf jeden Fall, bevor wir jetzt hier die nächste Katastrophensaison ausrufen, sollten wir erstmal abwarten, was noch passiert.
Sprechen wir lieber über Bremen.
Genau. Schauen wir auf die anderen Spiele. Freiburg-Bremen. 1-1.
Ja, Punkt für jeden.
Ja, ich glaube, Bremen finde ich schon erstaunlich, dass die jetzt doch, ich meine, da gab es eine riesen Kritik, Shitstorm schon fast, oder das ist Shitstorm, aber ein Kritik an der Transferpolitik von Werder, weil ja auch dann irgendwie Klaassen weg ist, dann wurde kein Ersatz verpflichtet, dann haben sie Rashica irgendwie auf den letzten Drücker doch nicht verkaufen können, weil mit Leverkusen war schon irgendwie alles klar und dann konnten sie den Vertrag nicht mehr rechtzeitig aufsetzen. Das ist ja erstmal da bis zum Winter, geht dann aber vielleicht doch nochmal. Der Einzige, der da gerade verlässlich netz ist, Füllkrug, der hat auch wieder das Tor gemacht.
Ja, ja, das ist stark, dass er zurück ist. Der war ja letzte Saison quasi komplett verletzt.
Ja.
Und ist eine echte
ich finde ihn ja gut.
Echte Qualität.
Ja, der versteht sich auch gut mit Kohfeldt und dementsprechend passt das, glaube ich, ganz gut. Ansonsten Werder, ja gut, wir können als Werder-Fans jetzt hier auch nicht so viel sagen, aber sind auf jeden Fall besser in die Saison gekommen als wir.
Ja, hier ist ein Punkt in Freiburg.
Was auch nicht so easy ist, ne?
Ja.
Und dementsprechend stehen sie aktuell auf dem 6. Platz immerhin, wenn man sich immer die Tabelle aufruft.
Ja.
Dann, nächstes Spiel.
Ja, Mainz-Leverkusen 0-1.
Da können wir nicht so viel zu sagen. Ist eigentlich ein Karnevalsduell.
Ist das reinste Karnevalsduell, ja. Lucas Alario in der 30. mit dem 1-0. Dann viel gewechselt, gelbe Karten. Und in der 78. Tapso Bar mit einem Platzverweis war es, kein Tor. Zurückgenommener Platzverweis. Da wird Kessem sich freuen.
Ja, ich glaube, bei Mainz muss man aber festhalten, dass die eine ziemlich dunkle Saison, glaube ich, denen bevorsteht, wenn das so weitergeht. Also
ja.
Tabellenplatz 17. Noch schlechter als die Hertha in die Saison gekommen und dementsprechend wird das, glaube ich, der Abstiegskampf mal wieder werden für die Mainzer.
Ist ja vielleicht auch was wert, wenn man sich da früh drauf einstellen kann.
Ja, das stimmt.
Dann, ja, da rechnet man nicht so wie die Hertha noch jetzt mit der Euroleague, wenn man Jens Lehmann Glauben schenken darf und muss dann irgendwann erkennen, dass es doch der Abstiegskampf wird. Und wenn man jetzt schon sagt, Ziele Klassenerhalt, dann ist man da viel, viel besser drin im Mindset.
Das stimmt. Ja, so, dann hat Dortmund gewonnen in Hoffenheim mit 1-0. Gehen wir auch nicht weiter darauf ein, weil wir es nicht gesehen haben. Auf jeden Fall festzuhalten, Dortmund auch eigentlich gut in die Saison gestartet. Und aktuell Tabellenführer ist die sympathische Mannschaft aus Sachsen. RB Leipzig gewinnt in Augsburg 2-0. Und auch da werden wir nicht viel drüber reden, weil...
Ja, Marco Reus mit dem Tor für Dortmund. Finde ich schön. Stimmt. Freut mich für den Jungen.
Marco.
Haaland mit der Vorlage. Und Dortmund jetzt ja die Bayern-Besieger, die aber nicht Bayern besiegen konnten. Weil sie ja im Supercup verloren haben.
Oh, das war mir jetzt eine Ebene zu viel.
Ja, kann man sich alles nochmal anhören.
Richtig. Und in 6 Minuten beginnt auf der Alm der Knaller Bielefeld gegen Bayern. Ich glaube auch ohne Zuschauer oder dürfen da sogar noch welche rein?
Bestimmt, das ist ja in relativ unmittelbarer Nähe zum Reda Wiedenbrück mit, wie heißt denn der, Tönnies?
Wie heißt denn der?
Der Tönnies. Dieser,
ja, und Bielefeld selber ist jetzt auch Risikogebiet, also es wird alles.
Ja.
Es ist alles ein Risiko, das Leben ist ein Risiko.
Weil wahrscheinlich im Kreis Gütersloh jetzt gar nicht mehr Hotspot ist, sondern das war mal und jetzt sind wir in Berlin viel schlimmer und haben auch Zuschauer. Also warum soll man auf der Alm nicht Leute zuschauen?
Ja, Zuschauer hin, Zuschauer her. Es ist auch nicht geil, glaube ich, im Stadion gerade zu sein. Wir haben ja kurz überlegt vorhin, ob wir uns auch mal wieder ins Stadion begeben, aber aktuell würde ich es einfach nicht machen.
Ja.
Und es ist auch nicht schön, glaube ich. Es macht auch nicht so viel Spaß.
Nee, vor allem, wenn die Zahlen da wieder hochgehen und so hoch, wie sie noch nie waren. Gut, wir testen mehr, aber trotzdem ist es eine Gefährdungslage. Und da jetzt da irgendwelche Ausflüge durch die ganze Stadt zu machen, um ins Stadion zu gehen.
Bleibt zu Hause.
Ja.
Und hört Doppelspitze, der Fußball-Podcast. Das war unsere schöne fachliche Analyse der restlichen Spiele der Fußball-Bundesliga. Wir können da leider nicht so viel sagen. Wir hatten keine Zeit, hier zu schauen.
Ja.
Das wird vielleicht bei der nächsten Ausgabe auch nochmal anders. Aber wir wollten einfach diese Emotion mitnehmen jetzt.
Auf jeden Fall.
Aus dem Hertha-Spiel.
Hast du einen Tipp, Bielefeld-Bayern?
Na, ich glaube, dass auch den Bayern nach wie vor dieser enge Terminkalender zu schaffen macht.
Ja.
Bielefeld hingegen konnte, glaube ich, auch relativ ohne viele Nationalspieler zu haben, ganz gut trainieren.
Kleiner Seitenhieb.
Das wird auf jeden Fall jetzt kein Kantersieg von den Bayern. Ich glaube, das wird ziemlich umkämpft. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass Bielefeld da auch ein Tor schießt. Ich tippe mal auf einen ekligen 2-2-1 Arbeitssieg der Bayern.
Ich denke, es auch geht in so eine Richtung, am Anfang zäh und unschön anzuschauen und am Ende drehen die Bayern das, also wenn sie es drehen müssen. Aber sie biegen es auf jeden Fall nochmal um in ihre Richtung und das wird irgendwie vielleicht der 2-0, sage ich.
Okay,
sehr gut. Also für die Bayern.
Haken dran.
Ja.
Bundesliga, was spielt morgen auf dem Programm? Das können wir vielleicht nochmal kurz sagen. Also morgen für euch heute oder wann auch immer.
Also heute Abend ist noch das Freitagsspiel wieder noch nachgeholt. Borussia Mönchengladbach empfängt den VfL Wolfsburg.
Was ist für ein Verein? Borussia?
Mönchengladbach.
Kenne ich nicht.
Die haben in den 70ern, waren die mal ganz gut dabei.
Ah, in den 70ern waren die wohl ganz gut dabei.
Ja, und jetzt länger nicht. Aber
und morgen ist der FC Köln. Spielt der FC Köln.
Gegen Eintracht Frankfurt.
Ah, schön.
Und Schalke 04 gegen Union Berlin. Das ist spannend. Das ist ja für mich eigentlich das B-Win-Top-Spiel. Aber
das Vandalismus-Duell.
Ja.
Ja.
Schalke.
Schlachtkonzern gegen Vandalismus.
Gegen Union, die sind gut dabei. Finde ich.
Ja,
er hat mir gegen Mainz sehr gut gefallen, Union. Also stark, starke Leistung. Ist jetzt die Frage, ob sie das, was Schalke abrufen kann. Und also ich finde es sehr spannend. Gucken wir das an.
Guck dir das an, Henning. Mach das. Ja, Haken dran an die Fußball-Bundesliga. Wir gehen kurz nach England. Und zwar haben da heute auch die Spitzenclubs gespielt. Und zwar der FC Liverpool ist nicht über ein 2-2 hinausgekommen gegen Everton. Und
das war ein Wahnsinnsspiel, da habe ich vorhin noch reingeguckt. Die letzte halbe Stunde habe ich geguckt. Da stand es 1-1 und dann ist Liverpool in Führung gegangen durch einen, ein super Schuss, aber so ein bisschen lucky. Es kam eine Flanke rein, die ging mitten ins Nirgendwo. Der Verteidiger von Everton lässt den abprallen auf den Vollspann von Mo Salah, der dann nicht lang fackelt und das Ding mit leichter Drehung ins lange Eck bolzt. Also wirklich Direktabnahme. Schönes Tor, aber halt wirklich, wirklich glücklich. Und dann fiel noch das 2 zu 2. Und dann vom Videoschiedsrichter zurückgenommen, das 3-2 für Liverpool sogar. Wohl ganz, ganz knapp abseits, Mané. Und dann war es 2-2 am Ende mit 6 Minuten Nachspielzeit. War ein spannendes Spiel.
Und ein Derby.
Und ein Derby.
Gegen Everton. Und bei Chelsea haben gleich 2 Nationalspieler getroffen. Timo Werner mit dem Doppelpack und Kai Havertz treffen bei einem 3-3 gegen Southampton. Wo übrigens noch Yannick Westergaard trifft. Das war ja so ein reines Bundesliga-Torschützenliste hier quasi. Ja, krass. Also die beiden drehen jetzt auch so langsam auf für Chelsea.
Ja, das ist schön. Das ist auch gut für die Nationalmannschaft, glaube ich, dass die zusammenspielen und viel Zeit miteinander verbringen auf dem Platz.
Ja, das, ja auch ein sympathischer Verein, Chelsea. Auch wirklich genossenschaftlich geführt.
Ja, super. Gerade die Münchner Bayern haben das ja in sehr guter Erinnerung, der FC Chelsea.
Ja, in der Tat. Und ich sehe gerade, parallel spielt jetzt, ist ja auch das Mailänder Derby. Inter gegen Milan, kurzer Sprung nach Italien. Und da hat Zlatan einen Doppelpack gemacht. Steht 2-0 für Milan. Das nur ganz kurz, aber England, da hat man noch was auf dem Zettel. Da ist eine kleine Revolution im Gange. Und zwar nicht die Revolution der Kleinen, sondern die Revolution der Großen, Henning.
Revolution von oben.
Was ist da los?
Da geht es um die Zahl der Auswechslungen. Die ist ja in Deutschland nach wie vor bei 5 statt 3. Die in der Corona-Zeit, also was heißt in der Corona-Zeit, klingt es, als wäre es vorbei, aber die zur Corona-Zeit eingeführte Regelung mit den 5 Auswechslungen ist in Deutschland beibehalten. In England hat man sich, was heißt, man hat sich geeinigt, aber in England sind es wieder 3 Wechsel. Und die großen Clubs mit dem hohen Spielaufwand möchten gerne weiterhin 5-mal wechseln. Und nun ist es in England so, dass in der Premier League jeder Verein ein Stimmrecht hat, also ist ganz paritätisch aufgeteilt. Und jetzt ist der Versuch der großen Vereine, quasi den kleinen Vereinen ihr Stimmrecht abzukaufen. Das heißt, die bieten an, ihr kriegt mehr Geld, dafür kriegen wir mehr Stimmen. Und so versuchen die quasi, ihre Interessen gegen die FA durchzudrücken. Da quasi das Geld dann anders aufzuteilen.
Okay, das heißt letztendlich, also was ist das Ziel des Ganzen, dass man danach nicht mehr so eine paritätische Abstimmung hat, sondern dass jetzt letztendlich die großen Vereine mehr Stimmen haben?
Genau.
Gegen Geld?
Ja, ob jetzt die einen gar nicht mehr abstimmen oder die anderen mehr Stimmen haben, ist dann ja egal. Es ist ja ohnehin in England wahnsinnig viel Geld im Umlauf in der Liga, weil die Fernseh-TV-Rechte da anders verteilt werden.
Ja.
Und das würde dann nochmal die Finanzkraft der kleinen Vereine stärken. Das ist ja auch grundsätzlich wünschenswert, dass in Deutschland kaum die Möglichkeit besteht, dass ein kleiner Verein ein großes Talent hält, finanziell, oder einen großen Transfer tätigt. Ist ja schade. Und andererseits ist die Frage, ob man da die Demokratie, die da eingerichtet ist, dafür hergeben möchte.
Nein, letztendlich kauft man sich ja Stimmen gegen Geld. Also so geil ist das, glaube ich, jetzt nicht. Vor allen Dingen, wie lange hält das Geld, was denen gezahlt wird, vor? Oder ist es so eine stetige Prämie, die jedes Jahr dann gezahlt wird? Oder ist es eine Einmalzahlung?
Das ist eine gute Frage.
Wie auch immer, auf jeden Fall finde ich es ein bisschen kritisch, ehrlich gesagt. So nach dem Motto, es ist ein bisschen uns unbequem, dass wir uns mit denen arrangieren müssen, aber wir haben ja genug Geld, geben wir euch das mal. Weil wir haben es ja. Und dann seid ihr bitte ruhig. Also das ist schon so ein bisschen, finde ich ein bisschen schwierig. In der Bundesliga, gut, ich meine, wenn man sich so überlegt, wie da die Entscheidungen getroffen werden, letztendlich vertritt die DFL natürlich auch primär hauptsächlich gerne die großen Clubs, weil es ja die Aushängeschilder sind.
Mhm.
Und dementsprechend wird da natürlich auch gerne mal Wert drauf gelegt, was Bayern, Dortmund und Leipzig oder Leverkusen so fordern. Dementsprechend ist das jetzt auch nicht unbedingt gerecht, ne? Muss man auch mal so sehen. Oder was der DFB macht, der ja auch jetzt nicht unbedingt für die kleinen Vereine aus dem Amateurbereich einsetzt, sondern eher für die großen Clubs.
Das stimmt.
Also dementsprechend ist hier auch nicht alles so geil, wenn auch es noch anders abläuft. Ich meine, in England sind ja auch viel mehr Investoren drin und so. Das ist ja auch nochmal
ein ganz anderes. Ohne 50+1 Regelung. Genau. Und es ist natürlich bezeichnend, dass so ein Verband sich quasi nicht für die Lösung entscheidet, die den großen Vereinen gelegen wäre, sondern sich dagegen stellt.
Ja.
Das ist dann auch Schutz der kleinen Vereine, durchaus.
Mal sehen, wie das ausgeht. Auf jeden Fall ist Klopp mit dem FC Liverpool auch so ein bisschen durchwachsen gestartet. Ne? Die haben ja auch 2-7 verloren.
Ja, und das war jetzt halt das direkt nächste Spiel gegen Everton. Und ja. Das stand auch auf der Kippe, aber es hätte er das verloren, wäre es das erste Mal in seiner Premier League-Karriere, dass er 2 Spiele in Folge verliert. Es ist gerade ein bisschen schwierig für ihn in Liverpool. Und da muss man gucken, wie er sich da rauswindet. Das ist ja, Erfolg zu haben, ist ja eine Sache, aber wenn der Erfolg dann ausbleibt, ist die Frage, wie geht man damit um?
Und ganz spannend ist ja auch, dass bei Everton übrigens mit Carlo Ancelotti, ein alter Bekannter aus der Bundesliga, ja. An der Seitenlinie steht. Die sind ja Tabellenerster tatsächlich, also machen sehr, sehr gute Arbeit gerade. Und James Rodriguez, auch ein ehemaliger Bayern-Spieler, ist da aktuell ganz gut am Ruhlen, ne?
Ja, hatte viele Spielanteile, einige Abschlüsse.
Ja. Dass der mal bei FC Bayern war, auch Wahnsinn, ne?
Ja.
Also kann man, ist auch schon wieder so Ewigkeiten her, und dabei hat er nie richtig Fuß gefasst. So ein bisschen wie Coutinho. Also,
ja.
Weißt du noch, wie dieser Coutinho-Wechsel gefeiert wurde?
Ja.
Der erste 100-Millionen-Transfer vom FC Bayern, und jetzt wird irgendwie alles durch die Decke gehen. Jetzt haben sie trotzdem Triple geholt, aber Coutinho hat auch nicht so viel da gemacht.
Ja. Man hat gedacht, jetzt wird die Frage von Rudi Völler, was meinen die alle, was wir hier für einen Fußball spielen müssen in Deutschland, wird jetzt mal beantwortet von Coutinho, aber nicht so wirklich.
Nee. Und von einem Bayern-Star der vergangenen Tage zu einem der richtig vergangenen Tage, der gestern 50 Jahre alt geworden ist.
Grüße, herzlichen Glückwunsch.
Herzlichen Glückwunsch, und zwar niemand Geringeres als Mehmet Scholl ist 50 Jahre alt. 50 ist auch so krass irgendwie, oder?
Das ist wirklich, ja. Die 90er sind lange her.
Wahnsinn, ey. Ich finde, was verbindest du mit Mehmet Scholl?
Freistöße vor allem.
Ja.
Und Kindheit. Also das ist einer der Spieler, ich war da noch sehr jung, als der aktiv war. Und
ich war schon sehr alt.
Ja, du hast das ja ganz anders wahrgenommen.
Ich habe es ganz anders wahrgenommen.
Kindheit, ja, und halt auch noch eine Mittelfeldarbeit, wie man sie heute ganz, ganz selten sieht.
Vor allem Arbeit. Er war ja bekannt dafür, dass er die Gegner umgegrätscht hat und geackert hat. Er war ja wirklich so ein Wühler. Eigentlich ein Terrier. ich will mit Mehmet Scholl eigentlich tatsächlich vor allen Dingen so auch dieses übergroße, schlabbernde Opel-Trikot des FC Bayern. Dieses dunkelblau, fast schwarz-rote. Irgendwie, das ist für mich so sinnbildlich mehr mit Scholl.
Das stimmt. Der war das Gegenstück zu Arjen Robben, der
ja, stimmt.
Doch in so einem XS-Shirt, dass er sich in, dass er mit so einer Tannenbaum-Einwickelmaschine da angezogen wurde in der Kabine.
Ja.
Es ist mehr mit Scholl schon das Gegenstück dazu.
Ja, genau.
Ein bisschen weiter.
Mehmet Scholl ist auch ein Schlacks gewesen immer.
Mhm.
Und ich habe einen sehr, sehr guten zusammenfassenden Artikel nochmal in der Süddeutschen online gelesen zu ihm, mit ein paar spannenden Fakten. Und zwar hat er seine Karriere ja so wirklich beim KSC begonnen, unter Winnie Schäfer damals noch. Und damals stand niemand Geringeres als
Oliver Kahn.
Oliver Kahn im Tor, der dann 2 Jahre, nachdem Scholl zum FC Bayern gegangen ist, auch zum FC Bayern gewachsen.
Scholl war Erster.
Ach krass. Und dann hat er bei den Bayern für läppische 2,5 Millionen übrigens, 2,5 Millionen Euro, Mark verpflichtet damals, hat er beim FC Bayern seine große Karriere begonnen. Und es gab ja unter anderem das Trauma eigentlich, muss man sagen, gegen Manchester United im Champions-League-Finale.
Ja, 99.
Richtig, da stand er auf dem Platz.
In Barcelona.
Ja, und dann 2001 haben sie aber den Titel geholt gegen Valencia. Und da hat er ja in der regulären Spielzeit einen Elfmeter verschossen. Ja. Und dann haben sie das Elfmeterschießen noch gewonnen, durch Olli auch, durch den Titan. Der Titan. Ja. So, und was ich auch sehr interessant fand, in der Nationalmannschaft lief es ja nie so wirklich gut für ihn.
Mhm.
Und er hat trotzdem, war im Kader, als sie die EM geholt haben, 96.
Ah.
Und danach hat er aber so ein bisschen abgebaut. Und was ich vor allen Dingen so ein bisschen so Trivia jetzt witzig fand, Mehmet Scholl hatte früher eine Radiosendung. Und zwar im Bayerischen Rundfunk, glaube ich. Ich scroll mal kurz hier zu der zu der Stelle. Ja, also genau. Auf Bayern 2 hatte er seine, während seiner aktiven Zeit eine Radiosendung, und zwar Mehmet's Schollplatten. Ja, und hat damals mit dem bekennenden Löwenfan Achim Bogdan auf Bayern 2 moderiert und Platten vorgestellt. Und ganz interessante Sachen sonst so auf die Bahn steht, ist irgendwie Mitinhaber eines Plattenlabels auch.
Ach, krass.
Spielt gerne, kegelt gerne in seiner Freizeit.
Boah, habe ich lange nicht mehr gemacht, kegeln.
Liebt wohl Indie-Rock. Wäre vielleicht auch was für euch.
Ja.
Also für Brigge.
Ach so.
Henning spielt ja eine Band.
Ja.
Keine Werbung hier.
Ja.
So, sehr, sehr dunkel, wir haben kein Licht, Henning.
Es ist super dunkel.
Wollen wir Licht anmachen?
Ja, da kann ich noch was. Ich mache mal Licht an.
Hui, er fällt fast die Bierflasche. dann mache ich kurz noch, ist übrigens alkoholfreies Bier, falls ihr jetzt wieder fragt, wird hier getrunken werden? Sagen, nein, es ist wirklich alkoholfreies Bier. Ich wollte nämlich noch einen lustigen Spruch von Mehmet Scholl, ein Zitat.
Don't drink in podcast.
Ja. Deswegen haben wir auch wirklich hier gesagt, nö. Nö, machen wir nicht. Und zwar sagte er damals Folgendes. Das hat er bei Inas Nacht wohl gesagt, bei der Erfolgssendung Inas Nacht.
Grüße.
Zitat von Mehmet Scholl. Als ich Single war, wurde unter allen Frauen in München eine Umfrage gemacht, ob sie sich vorstellen könnten, etwas mit Mehmet Scholl zu haben. 70% antworteten, nie wieder. Und das zeigt ja auch so ein bisschen, wo der Mehmet noch so unterwegs war.
Ja, gibt's nicht, ist das, welcher Film ist das? Ist das Lamborg?
Ja. Ja.
Wo Moritz, also die von Moritz Bleibtreu gespielte Rolle, man muss ja da die Distanz wahren. Nee,
ist Moritz Bleibtreu.
da geht's noch um die Frage, mit welchem Mann würdest du schlafen?
Den würdest du schlafen, genau, mit was sagt der Mehmet Scholl.
Mehmet Scholl.
Stimmt. Ja, mega witzig. Aber so ein bisschen so, das ist auch so die Zeit, wo Mehmet Scholl so gewirkt hat, so Lamborg-Zeiten.
Ja.
Legendär. Und auf jeden Fall hat er dann ja nach seiner Fußballkarriere als ARD-Experte gearbeitet. Und erinnerst du dich noch an seinen Spruch zu Mario Gomez? Mit dem Wundlegen?
Ah, stimmt, da war was.
Ja, 2012. Zitat Scholl damals, ich hatte zwischendurch Angst, dass er, also Gomez, sich wundgelegen hat und mal gewendet werden muss. Das war ja so oft, also immer sehr bissig auf jeden Fall. Und dann hat er ja, dann gab es ja irgendwie so ein ganz komisches Ding, 2017 während des Confed Cups wollte er wohl nicht so viel über Doping reden. Das war ihm zu anstrengend.
Ja.
Und dann haben sie gesagt, ja gut, dann halt nicht. Und dann hat er gesagt, ja, dann gehe ich.
Ja.
Und dann ist er weg gewesen. Mehmet Scholl, 50 Jahre alt, herzlichen Glückwunsch, schon mal nachträglich.
Ja.
Schon nicht schlecht.
Ja, liebe Grüße.
Liebe Grüße. Und wir legen gleich mit dem, wollen wir kurz absetzen, wollen wir kurz mal die Getränkekiste hier auffüllen.
Ja.
Euch nochmal kurz die Pause, gönnen die Pause machen, um zu geben. Euch nochmal kurz die Gelegenheit zu geben, Pause zu machen auch. Das wollte ich sagen.
Auf jeden Fall.
Und dann nochmal, spielen wir hier noch.
Genau, leg nochmal eine Hantel mehr auf und dann.
Was macht denn der eigentlich?
Ich
hast du dich eigentlich vorbereitet, Henning?
Ich möchte lösen, ist es Mehmet Scholl?
Ja, scheiße.
Erster Hinweis, er hatte gestern Geburtstag.
Ja, genau. Ja. Gut, also gleich wieder da, hier bei Doppelspitze, der Fußball-Podcast.
Yeah.
Jetzt geht der ganze Spaß wieder los, pass auf. Und jetzt geht doch auch die Frage, du kannst sie doch jetzt nicht drei Länderspiele hintereinander. Ich halte von dem Nation Cup. Ein Scheiß, das ist eine Witzveranstaltung. Interessiert mich nicht.
Pass auf.
Da sind wir wieder. Doppelspitze, der Fußball-Podcast. Ja, das ist mir auch aufgefallen, dass Kalli jetzt wieder so ein bisschen mehr Köln hat als früher.
Ja.
Vielleicht, weiß nicht. Herzlich willkommen zurück. Doppelspitze, der Fußball-Podcast. Zweite Sendung mit Henning Schneider.
Yeah.
Bist richtig vorbereitet heute mit so einem Stift und mit Zettel. Also du wirklich, also.
Ja, der ist neongelb, der Stift. Den findet man auch im Dunkeln.
Licht ist mittlerweile an. Ich habe mir einen Tee eingeschenkt. Fenchel, Anis, Kümmel. Und ich habe schon das Handy gesagt gerade in der Pause. Ich muss ein bisschen auf die Tube drücken, weil ich muss nach Hause noch. Es liegt noch ein Fisch im Kühlschrank.
Ist das eine Metapher?
Kein Scherz. Nee.
Keine Metapher.
Kein Scherz. Okay, es liegt ein Fisch im Kühlschrank.
Ja.
Könnte auch so ein Songtitel sein.
Ja.
Ein Fisch im Kühlschrank.
Ich habe noch eine Hose in Berlin und einen Fisch im Kühlschrank.
Ja, genau. Ja. Da habe ich noch einen Fisch im Kühlschrank. Ein Saibling und den muss ich noch zubereiten.
Ach schön, selbst geangelt?
Klar.
Schön.
Ich gehe mal hier hinten, schön, Spree.
Ja. Ja, die alte Spree, ne? Bevor
alte Spree, da genau.
Das Dreckwasser wird, das hier durch die Stadt fließt.
Das wissen viele nicht und dass da wirklich sich viele Saiblinge auch tummeln. Und ja, dass du da wirklich, du hältst die Angel einmal rein und du hast letztendlich hast du schon 4-5 Saiblinge am Start. Ich verkaufe noch immer den Rest und einen nehme mit nach Hause. Das ist wirklich toll.
Ja, schön. Ja. Über den Markt nach Hause.
Ja, genau. Also, den gibt es nachher noch und der ist jetzt da schon einen Tag drin und da muss man jetzt weg. Ich habe den nicht eingefroren, sondern der ist im normalen Kühlschrank.
Ja.
Und da bin ich eben ein bisschen, da habe ich mal ein bisschen Angst, aber der müsste noch gut sein heute.
Bevor er wegläuft, ne?
Ja, das ist immer die Gefahr, ja, bei denen, ne?
Ja.
Ja.
Schön, was gibt's dazu? Kartoffelchen?
Da sagst du was. Die Beilage fehlt nämlich noch. Die muss ich auf dem Weg noch besorgen.
Muss aber gefangen werden auf dem Feld.
Ja, hol ich nochmal was Schönes. Ja. Nee, ich denke mal Reis. Und okay, ich wollte eigentlich Mangold haben, habe ich aber die ganze Zeit nicht gefunden im Supermarkt. Ja, ich bin ja hier, also ich bitte
Mangold.
Dich.
Mangold.
Mangold. Ja. Aber ja, das stimmt, die muss ich noch kaufen. Die Supermärkte haben vielleicht noch offen. Mal gucken.
Ja, also nichts länger als 23 Uhr.
Ja, das ist eine Sperrstunde. Das gibt ja tatsächlich in Karlshorst. Stichwort Supermarkt, ne? Ich bin, wir kommen gleich noch zum Spiel. Was macht denn der eigentlich? Aber das muss ich mal kurz erzählen. Ich bin letztens durch Karlshorst gelaufen, durch eine Ecke, wo ich noch nicht so häufig war. Laufe an einem Supermarkt vorbei, den ich ohne Scheiß noch nie vorher gesehen habe, die Kette.
Konsum?
CP-Markt. Irgendwie der frische Markt oder so.
Okay,
kennst du die?
Das C steht für frische.
Das C steht für frische. Und dann dachte ich so, ey, da muss ich rein, da muss ich mal kurz gucken, was die haben. Weil das sah echt relativ, ich sag mal, so aus, dass man denken würde, ist gehobenes Segment, aber ein interessantes Segment, wo man auch mal neue Sachen findet, ist immer ganz cool, finde ich.
Ja.
Maske auf, reingegangen,
ja,
völlig enttäuscht durch die Regale gestüppelt, weil letztendlich war es eigentlich nur ein Edeka.
Ja.
Also ein Edeka-Sortiment im Deckmantel von so einem neuen Namen oder einen alten Namen wahrscheinlich. Ganz komisch.
Gibt ja auch diese nah und günstig, nah und frisch, gut. Nah und gut,
ja,
nah und lecker.
Oder Norma, aber Norma ist ja noch was anderes. Aber
na
ja,
und, einfach.
Ja. Ja, na und?
Ja, und? Na und? Tor, na und? und das ist ja auch nur Edeka. Das ist ja auch, Edeka ist ja auch so eine Genossenschaft, also nicht Genossenschaft, aber ja, Handelsverband der Kolonialwarenhändler oder was, Einkaufs.
Es ist so interessant, für was der Name steht, also wirklich irgendwie bla bla, ja, für der, Kolonialwaren und so.
Ja. Und das ist einfach ein Verband aus ganz vielen Händlern,
ja,
mit einzelnen Geschäften und daraus hat sich dann ergeben, dass einige von den Händlern haben halt wirklich so kleine Geschäfte und andere haben halt Riesencenter.
Ja.
Zum
Beispiel bei mir um die Ecke, ich nenne ihn ganz liebevoll immer nur Rumpel-Edeka. es ist der Kiez-Edeka, nennt er sich. Und da denke ich immer auch, also das, ich bin da doch jetzt relativ häufig, weil es ist halt um die Ecke und wenn man mal schnell noch was Kleines braucht, dann geht man halt dahin. Die haben auch länger auf als manche andere da in der Ecke.
Mhm.
Ist aber deswegen Rumpel-Edeka, weil kennst du diese Edeka-Märkte, die so ein bisschen angegraut schon sind, schon ein,
ja,
bisschen älter?
Ja, ja.
Wo auch die Regale so ein bisschen eng zusammenstehen. Es ist alles ein hässlicher Boden, schlechtes Licht.
Ja. Und für die ist es extrem schlimm, dass es so viele Edeka-Filialen gibt oder auch andere Supermärkte, die wahnsinnig rausgeputzt wurden.
Ja.
Also auch die Discounter, Lidl, ja, all diesen wahnsinnig schöne Filialen zum Teil. Und da
wahnsinnig schön. Das ist wirklich,
so, ja, das ist wirklich so, man, schöne
Orte
geworden.
Wenn man reingeht, wird man selber auch ein bisschen schöner noch.
Ja.
Ja.
Und wenn es dann halt stehen gebliebene, ich will nicht sagen hängen gebliebene Edekas oder Supermarktfilialen gibt, dann stechen die halt nach unten in der Skala noch so heraus, obwohl die sich eigentlich gar nicht verändert haben.
Es ist so wie die Schlecker-Filialen damals manchmal oder diese alten Rossmann-Filialen, die auch noch nicht so erneuert,
ja,
wurden.
Ja. Wo du dann, ja, DM hattest mit den niedrigeren Regalen, wo du rübergucken konntest und nicht so gefangen warst in dem Gang.
Ja.
Einfach eine schönere Idee davon, wie so ein Ort aussehen muss, damit es den Leuten gefällt.
Ja, mittlerweile, ja, hat Rossmann ja nachgezogen, muss man sagen. Ja. Sind ja auch alle sehr modern. Und machen, glaube ich, ein Riesengeschäft auch. Also es ist ja auch krass, dass es eigentlich in Deutschland nur zwei Drogerieketten gibt.
Wenn man und sich das Müller mal
überlegt. Ja, gut, und Müller, aber da geht ja keiner hin. Aber das ist halt sehr selten.
In der Müllerstraße hier in Berlin.
Ja. Stimmt. Nee, und nur kurz zurück zu dem Kiez-Edeka, da finde ich es aber geil, also das ist wirklich sehr rumpelig, haben auch nicht alles da immer, also so Sachen, die man dann gerne hätte, sind einfach nicht da.
Ja. Reis.
Genau, so Mehl. Na gut, gab es halt wirklich mal eine Zeit lang, ja, doch schon nicht.
Hefe,
vielleicht erinnern Sie sich, meine Damen und Herren, das kann bald wieder losgehen, genauso wie Klopapier, das ist auch schon wieder, auch schon wieder selten.
Ja.
Nee, aber das Geile ist bei denen das Team. Das Team ist, da habe ich wirklich das Gefühl, das ist eine große Familie. Wirklich, das ist, ich sage immer, meine Kiez-Edeka-Family hier. Wirklich, also, das ist geil. Da hast du auch wirklich so, ja, also, ich sag mal, das sind auch Typen dabei, die dafür geschaffen sind, in einem Supermarkt zu arbeiten. Also im positiven Sinne, ne? Also die keine Ahnung, machen quasi so mit der linken Hand den reparieren sie den Pfandautomaten und mit der rechten kassieren sie schon die nächsten drei Kunden ab. Ja. Und mit dem Fuß räumen sie noch das Regal ein oder so. Also das sind so wirklich so Vollblut-Supermarkt-Mitarbeiter.
Ja. Die sind der Supermarkt. So ein bisschen wie bei auf dem Schiff von Davy Jones, wo auch alle das Schiff werden, werden die der Supermarkt.
Ja. Es ist wirklich geil, weil, und dann siehst du dir auch ab und zu mal draußen stehen, eine Quarz natürlich, Raucherpäuschen.
Ja.
Maske sitzt bei den meisten auch immer so auf 7:30. Das verzeiht man denen aber, weil die so ein bisschen sind so alles so Originale.
Ja.
Und wir halten immer zusammen wie so eine Familie. Da ruft immer der eine irgendwie so, was denn? Nee, ich mach jetzt mal den Pfandautomat. Ja gut, dann gehe ich an die zwei, ne? Und es ist alles immer so leicht, mit so einer leichten Grundaggression, weil alle so ein bisschen ihren Job auch scheiße finden, aber sie machen es, weil sie irgendwie doch Bock drauf haben.
Ja, und auch so ein Eingeschworener mit einer eigenen Sprache, wie Leute, die früher Counter-Strike gespielt haben,
richtig.
So semi-professionell mit 15, die dann auch sagen, hier, mach du Short, ich gehe Long und so am Anfang.
Ja.
Und dann wusste man sofort, alle tun.
Richtig.
Und man selbst steht daneben, wenn man da nicht drin war in der Szene und denkt, what the fuck.
Ja. Und das Witzige war, also während der Corona-Zeit, wo ja echt viele Leute dann auch einkaufen gegangen sind, weil es nichts anderes gab in Deutschland, mussten da viele Leute einkaufen gehen, haben die das Team ein bisschen aufgestockt mit so jüngeren Studentinnen und Studenten, Studierende sagt man, glaube ich, das ist ja das genderneutrale Wort, und da hat man gleich gemerkt, die sind ein bisschen fremd im Team. Manche haben sich ganz gut integriert. Andere haben aber so gefremdet, das hat man gesehen, die waren auch von anderen Supermärkten oder vielleicht ganz neu sowieso in dem Segment.
Ja.
Und ich habe das Gefühl, die wurden so ein bisschen ausgegrenzt von dem Team. Weißt du? Weil das merkt man ja, wenn da so, auch wenn die abgelöst werden an der Kasse und dann wird nicht so gequatscht, sondern es ist relativ,
Ja, es ist halt eine Familie und dann kommt da jemand dazu
und
das harmoniert nicht immer sofort.
Wirklich, ohne Scheiß. Ja, mein Kiez-Edeka.
Das ist schön.
Und ich habe jetzt aber gehört, durch Zufall, ich bin ja ein aufmerksamer Mensch, als ich meine Pfandflasche abgegeben habe letztens, hat der eine Mitarbeiter erzählt zu einem Kunden, der ja auch seit 1000 Jahren hinkommt, duzen sich natürlich auch, der wird jetzt renoviert. Der wird jetzt auch hübsch gemacht. Im November soll das jetzt sowas sein.
Wenn er da nicht mal in den Charme verliert.
Ich sag's dir. Irgendwie Teile des Parkplatzes sollen noch mitbenutzt werden und das sieht mir, hört sich für mich schon an, wird das jetzt so ein Hochglanzding.
Das wird eine tolle, frische Theke wahrscheinlich.
Jetzt wird er gentrifiziert.
Ja.
So eine Scheiße. Ja. Wie sind wir jetzt denn gekommen? Ich weiß es gar nicht mehr. Naja, auf jeden Fall wollten wir ja eigentlich noch, was macht denn der eigentlich spielen? Davor nochmal ein kurzer Schwenk nach Italien.
Oh ja.
Wo wir schon so ein bisschen über Corona ja immer wieder hier sprechen. Eine schöne Nachricht eigentlich. Und nicht nur eigentlich, sondern ist eine schöne Nachricht. Bei Bergamo war jetzt zum ersten Mal seit echt langer Zeit wieder Josip Iličić dabei. Und für diejenigen, die Story nicht kennen, das ist eigentlich echt krass. Der war rund um die Corona-Zeit, als das so im Norditalien war, ist ja echt heftig, ne? Also wir erinnern uns an die Bilder da in Bergamo im März oder Februar, wenn das alles war.
Ja.
Die dann auch, wo die Leichen da teilweise mit Militärlastern rausgekarrt wurden und so und wirklich auch die Krankenhäuser völlig überlastet waren.
Ja.
Und das hat Iličić wohl nicht so einfach weggesteckt. Kann man irgendwie auch verstehen. Und manche einer, weiß ich nicht, im Sport wird da auch selten drüber geredet, glaube ich, kann das vielleicht irgendwie besser verarbeiten und andere halt nicht so gut. Und er hat das nicht so gut verarbeitet, mental. Und ist dann erstmal abgetaucht, richtig. Also nach dem Lockdown ist er dann erstmal wieder zum Team gestoßen, hat dann aber auch nicht gespielt und ist in die Heimat gereist, weil er einfach wirklich das psychisch nicht verarbeiten konnte, dieses krasse Kapitel.
Ja.
Und jetzt die gute Nachricht, zum ersten Mal seit sehr langer Zeit stand er heute wieder im Kader gegen Neapel, ist mitgereist mit dem Team.
Mhm.
El Professor, wie er genannt wird, weil er schon 32 ist, ein bisschen älter, erfahren.
Mit Brille spielt.
Hat leider Gottes nicht so viel genützt für Bergamo, haben verloren 1-4, aber...
Ja, was soll man machen?
Trotzdem eine schöne Geschichte, oder?
Ja, auf jeden Fall. Auch in zweierlei Hinsicht, finde ich, weil einerseits wird im Sport, wie du schon sagst, wirklich selten über Probleme und Sorgen und auch Depressionen und Deprimiertheit geredet. Wir haben es vor 11 Jahren mit Robert Enke erleben müssen, dass sowas wirklich unter der Oberfläche schwelt und dann ausbrechen kann, ohne dass man, wenn man überhaupt nicht damit rechnet.
Ja.
Und ich weiß es nicht, ob es in dem Fall jetzt eine Spätfolge davon ist oder ob insgesamt mehr darüber geredet wird, aber es wäre auf jeden Fall schön, wenn das der Fall wäre. Und dass jemand nicht in sich hineinfrisst, sondern die Kanäle findet und auch den Zugang zu Ansprechpartnern hat, um das zum Ausdruck zu bringen und dann auch freigestellt wird. Das ist natürlich einfacher, wenn der Sport eh unterbrochen ist. Also jetzt im laufenden Betrieb zu sagen, ich muss mal raus für 2 Monate, ist vielleicht schwieriger, als wenn kein Fußball gespielt wird. Aber trotzdem ist es, glaube ich, ein gutes Zeichen. Und auf der anderen Seite ist es, glaube ich, auch ein Zeichen an alle, die nicht so direkt von Corona betroffen sind und trotzdem sich gerade nicht so gut fühlen, weil ich glaube, dass die Stimmung schon arg gelähmt ist. Und selbst wenn man jetzt nicht ein Café eröffnet hat, das nicht aufmachen darf oder ein Club oder eine Bar oder irgendwas und nicht jetzt existenzbedroht ist und man vielleicht das Gefühl hat, ich darf mich jetzt gar nicht schlecht fühlen, ist es, glaube ich, gut zu sehen, dass man das darf und dass diese Zeit schwer ist für alle und eine besondere Zeit, noch eine besonders schwierige Zeit und dass man sich ruhig auch dazu stehen darf und kann, dass es einem gerade nicht so gut geht, obwohl man gar nicht so genau sagen kann, warum.
Ja, das ist ja wirklich so. Ich glaube, es geht vielen so. Jetzt gerade auch, wo die Zahlen wieder hochgehen und jetzt auch wieder, im Grunde ist es ja wie so ein kleinerer zweiter Lockdown, auch wenn die Geschäfte offen haben, aber man schränkt sich ja einfach automatisch viel, viel stärker wieder ein und geht eben nicht unbedingt so viel raus oder nicht nochmal in die Kneipe oder sonst was, ne?
Ja.
Und das drückt einfach auf das Gemüt. Dazu kommt sowieso das Herbstwetter noch und der Winter, der bevorsteht und so weiter. Das ist eine ziemlich außergewöhnliche Situation, zumal man ist ja über den Sommer eigentlich auch schon wieder das Gefühl hatte, es geht halbwegs wieder Richtung Normalität, wohlwissend, dass der Herbst immer noch kommt. Das wussten wir ja alle.
Ja.
Und die Politiker ja eigentlich auch und Politikerinnen haben dann nicht so viel irgendwie gefühlt gemacht. Vielleicht hätte man einen Ticken vorher sich schon mal zusammensetzen können, überlegen, was wir machen im Herbst. Aber will man jetzt auch nicht denen zum Vorwurf machen, weil es ist halt einfach eine dynamische Situation, die dann relativ schnell doch wieder aus der Kontrolle geraten kann. Und all das, dass das aufs Gemüt schlägt und diese Ungewissheit vor allen Dingen, glaube ich, auch. Das ist, glaube ich, ein Riesenproblem. Und gerade im Sport, wo gerade auch im Fußball so immer noch so ein, ich sag mal, falsches Bild von Männlichkeit und von Stärke herrscht,
ja,
wo jeder immer Stärke beweisen soll und sobald er 1, 2 schlechte Spiele hat, ist er irgendwie der Loser,
ja,
und derjenige, der irgendwie nie trifft und alles versiebt und so,
ja,
da ist eh wenig Platz für so Emotionen und für eben auch mal die dunklen Seiten. Und dass das thematisiert wird, das wurde ja auch thematisiert von Bergamo, finde ich sehr gut und auch wichtig und ja, kann man ihm nur alles Gute wünschen, dass er da jetzt rauskommt, so wie generell alle Menschen, die davon betroffen sind, hoffentlich auch den Mut haben, sich da Hilfe zu suchen und ja, das anzugehen dann dementsprechend. Und ja, wir versuchen hier mit unserem Podcast dafür zu sorgen, dass wir alle durch diese Zeit ein bisschen mit guter Unterhaltung auch irgendwie durchkommen. Und deswegen haben wir jetzt noch ein kleines Spielchen vorbereitet.
Oh ja.
Um mir mal den Bogen zu spannen. Und zwar heißt dieses Spielchen wie folgt.
Hier, sag mal, was macht denn der eigentlich? Ja, was macht denn der eigentlich? Der Junge, was macht denn der eigentlich?
Das Spiel läuft wie folgt. Ich habe für Henning einen Spieler vorbereitet, den er erraten muss. Es gibt insgesamt, lass mich kurz schauen, ich habe insgesamt 7 Hinweise, glaube ich, für dich vorbereitet. Ihr könnt natürlich auch mitraten zu Hause, das ist klar. Und es läuft folgendermaßen ab. Das Ganze ist eben die Suche nach einem Spieler X, der hier immer weiter enttarnt wird. Und wir fragen uns dann, was macht denn da eigentlich gerade, wenn wir ihn rausgefunden haben oder wenn Henk rausgefunden hat, wer das ist. Gibt nämlich immer eine kleine lustige Geschichte dazu noch. Und das Ganze wird garniert von O-Tönen, deswegen ist es auch so ein halbes O-Ton-Quiz. 2 habe ich hier vorbereitet für dich, Henning, und wir starten mit Hinweis Nummer 1. Der gesuchte Spieler ist in der DDR geboren, hat aber nicht mehr allzu viel davon mitbekommen.
Ja. Oha.
Deutsch mal so ein bisschen vielleicht das Alter an.
Ja.
Musst du hier
ist
auch.
Nicht, ist es nicht Ulf Kirsten?
Musst du hier so ein bisschen, so ein paar, so du bist ja für dich jetzt Premiere auch,
ja.
So ein paar kleine Hints geben. Ja.
Ja.
Nicht viel, also ich würde sagen, in den 80er Jahren geboren. Ich kommentiere das nicht.
Nee, aber ich...
Du kannst ich, ja für dich hier so,
ja, so... Ja, genau. Seit einer guten Stunde führe ich hier Selbstgespräch.
Hinweis Nummer zwei. Er hat mit 19 sein Bundesliga-Debüt gefeiert. Und das kann ich schon verraten, spielt im Mittelfeld.
Okay.
So als...
Also ja? Ich würde mal sagen, wenn er in den 80ern geboren ist und mit 19 ist das zwischen 99 und 2009... dann ist er jetzt also zwischen, was haben wir, 11 oder 21 Jahre her, also es ist jetzt 19, Gott, 30, Anfang 30 oder Anfang 40?
Ich kann dazu nichts sagen, vielleicht im Stillen erstmal überlegen, bevor du hier auch die HörerInnen auf eine falsche Fährte lockst. Ja, erstmal sammeln, auch auf jeden Fall, okay. Das gehört ja auch noch zu den Spielregeln, das habe ich dir natürlich auch noch nicht gesagt, bitte bis zum Schluss optimal für keinen Namen nennen, damit alle bis zum Schluss mitraten können da draußen.
Okay. Ulf Kirsten ist es nicht, ne?
Auch das werde ich nicht kommentieren.
Okay. Ja, weiter geht's, dritter Tipp.
Er ist zusammen mit Manuel Neuer, Mats Hummels und Jerome Boateng Europameister geworden.
Ah.
Das ist ein bisschen tricky, aber
96, ne?
Könnte man nämlich jetzt denken.
Ja.
Und dann merkt man so, da haben die doch gar nicht gespielt.
Ja.
Das war der dritte Hinweis. So langsam fügt sich, glaube ich, so ein paar
das war schön.
Zusammen. So. Und jetzt geht's weiter. Hinweis Nummer 4 wird gleich mit einem Ton garniert. Also behalte dich schon mal bereit, Henning ist hier der Herr über die Töne.
Ja.
Und zwar war er in seinen jungen Jahren berühmt und berüchtigt auch für sein Partyleben.
Oha.
Abseits des Platzes. Das hat ihn in seiner Karriere auch immer wieder zurückgeworfen. Aber später hat er das natürlich abgelegt. Und jetzt der Ton, Achtung, es kommt so ein kleiner Hinweis. Genau hinhören. Ton bitte ab.
Mittlerweile brauche ich keine Partys mehr. Ich habe so ziemlich jede erlebt, sage ich mal, in Berlin oder ziemlich viele. Und nee, jetzt bin ich da raus. Also ich gehe gern, natürlich gehe man ab und zu feiern, aber für mich sind andere Dinge wichtiger im Leben, mich mit meinen Freunden oder meiner Familie zu treffen. Und auch einfach mal schön was essen zu gehen oder ins Kino.
Schön was essen gehen oder Kino. Party, er hat alle Partys erlebt. Er hat alle Partys durch.
Ja.
Da war ja ein Hinweis dabei, Henning. Vielleicht, also hast du schon einen Verdacht, nicht sagen, wenn du einen Namen hast, aber hast du schon einen Verdacht?
Ich muss da noch drüber nachdenken.
Okay. Nächster Hinweis. Nummer 5. In seiner wilden Partyzeit kam er auch mit dem Gesetz in Konflikt. Eine große Geschichte damals für die Boulevardpresse, weil er auch das Ganze zusammen mit einem anderen sehr bekannten Fußballspieler gemacht hat. Er war auch an dieser Aktion beteiligt, musste dann am Ende eine Strafe zahlen von über 50.000 Euro, hat aber immerhin einen Fansong abgegriffen, der im Stadion immer wieder eine große Rolle gespielt hat. Auch ein sehr guter Hinweis, wie ich finde. Hinweis Nummer 6.
Ja.
Es rattert bei ihm. Henning schneidet es hier, man muss sich so vorstellen, er ist wirklich jetzt gebannt, er überlegt, da rauchen die Zellen da oben.
Wahrscheinlich haben es alle schon raus, nur ich nicht.
Nö, ich glaube, das findest du auch noch raus. Hinweis Nummer 6 wird jetzt wieder mit einem Tönchen garniert. Die Töne stammen übrigens aus einem Interview mit der Deutschen Welle aus dem Jahr 2011.
Grüße.
So zum Hinweis. Und der Hinweis lautet, dieses Revoluzzer-Gen, das er ab und zu mal über die Stränge schlägt, hat sich bei ihm und seiner Crew schon früh gezeigt.
Früher schon, wo man noch klein war, wo wir 10 Jahre alt waren, waren wir halt von morgens bis abends, haben die Schule natürlich ein bisschen vernachlässigt, was unsere Eltern nicht so glücklich gemacht hat und wollten halt nur kicken, kicken, kicken und ja, aber hätten wir das vielleicht damals anders gemacht, wären wir vielleicht heute nicht da, wo wir sind.
Ja, muss man auch mal so sehen. So Schule geschwänzt, aber dafür sind wir jetzt halt hier Fußballer. Ja, meine Güte.
Ja.
Finde ich auch gut, hat unsere Eltern nicht so glücklich gemacht. Ich finde eh so, wie er auch redet, das ist so gut eigentlich, ne?
Es sind tolle Töne.
Es ist so geil, wirklich. Goldstaubtöne auf jeden Fall. man muss sozusagen, also er ist jetzt auch immer noch nicht so die rhetorische Granate.
Ja.
Die Töne sind ja ein bisschen älter, wie gesagt, 2011, vor 9 Jahren. Jetzt kommt der letzte Hinweis. Und dann kann ich dir noch mal so ein paar Tipps geben, wenn du jetzt wirklich auf dem Schlauch stehst, würde ich noch so ein paar Tipps geben. Aber der letzte Hinweis ist, er hat zusammen mit der Bundesliga, also die Bundesliga mit eingerechnet, schon in 3 europäischen Ligen gespielt, war zuletzt vertragslos bis vor kurzem. Und das erzähle ich dann gleich noch. Aber letzter Hinweis, also 3 Ligen insgesamt in Europa mit der Bundesliga zusammen, also 2 ausländische Ligen,
ja,
plus Bundesliga, zuletzt vertragslos. Und das waren die Hinweise, Henning. Was macht denn der eigentlich? Wer ist denn das eigentlich? Wen suchen wir hier? Welchen Spieler?
Puh. Also ich sammle jetzt mal meine...
Sammel mal deine Hinweise, die du hast.
Zusammen. Ich würde sagen, er ist in den 80ern geboren in Ost-Berlin. Du kommentierst das nicht, ne?
Ich kommentiere es noch nicht.
Ja. In Ost-Berlin hat in... ist Junioren-Europameister geworden, aber nicht Weltmeister mit denselben Leuten. Also ist er mit den...
Das habe ich zwar nicht gesagt, das ist aber auch, stimmt auch. Also genau, okay. Er ist nicht, hätte er rein theoretisch werden können, aber...
Genau, ist er Teil der Generation.
Genau.
Ist aber nicht Weltmeister geworden.
Genau, ja.
Ich bin so ein bisschen, ich weiß halt gar nicht, wie der redet. Ich bin ein bisschen bei Kevin Prinz Boateng, aber der ist ja nicht in Ost-Berlin geboren, der ist ja im Wedding groß geworden. Ich weiß auch nicht, wo er geboren ist.
Ich sag mal so, Kevin-Prinz Boateng ist ein, führt dich näher ran an den gesuchten Spieler. Es ist nicht Boateng, er redet auch anders. Das würden geschulte Ohren würden das wahrscheinlich raushören, aber...
Aber der hat ja auch in Italien und England gespielt und
ja,
ist halt auch kein deutscher Nationalspieler. Deswegen hätte, aber gut, die Junioren, es hätte sein können, dass er die Junioren...
Da hat er aber ja auch schon nicht mehr für
hat er Ghana auch gespielt schon.
Ja, muss er ja.
Ja. Nee, muss er nicht. Junioren kannst du...
Na, U21 musst du, glaube ich, dann schon.
Echt?
Ja.
Kann sein.
Jerome ja hingegen für Deutschland, das ist interessant eigentlich bei den beiden.
Ja.
Ja, aber Kevin Prinz ist ein guter Hinweis.
Ja.
Er hat ja gesagt, er kennt jede Party in Berlin.
Ja. Also kennt er auch Kevin Prinz Boateng wahrscheinlich.
Genau. Wen gibt es da noch so aus dieser Riege?
Oh Gott.
Und dann gebe ich dir noch einen Hinweis mehr. Und dann müsstest du es vielleicht eigentlich wissen.
Den Namen? Ist auch die Frage, wie lange die Folge noch gehen soll. Ne? Also.
Hast du, soll ich dir noch einen Tipp geben?
Ja, gib mir noch einen Tipp.
Einen Tipp, okay, gut. Der Tipp ist bei diesem Delikt damals... Ja. Ne, wo er die Strafe gezahlt hat, 50.000 ja. Euro, die er übrigens zusammen mit Kevin Prinz Boateng begangen hat,
ja.
Lautete der Vorwurf damals, insgesamt 13 Fahrzeuge, darunter auch Roller, in Wilmersdorf beschädigt zu haben.
Ich weiß nicht, ob ich das mitbekommen habe, damals.
Und dieses, ich habe ja gesagt, dass er daraus resultieren auch ein Song, es ein Song gibt oder ein Fan-Chorus gibt, den ein Verein oder die Fans eines Vereins anstimmen, dem du auch sehr nahe stehst, Henning.
Cottbus. Die blau-weiße Hertha. Er hat mal bei der Hertha gespielt.
Ja.
Oh je, Mine.
Mittelfeld. Generation, wer fällt dir da so ein? Wer könnte das sein? Wer hat einen Song im Stadion? Immer wieder, ist ein spaßhafter Song natürlich, ne? Der ihn so ein bisschen feiert. So ein bisschen so einen Kultstatus abfeiert.
Zecke Neuendorf.
Nee.
Ist älter, ne?
Nee.
Hat
gespielt in Spanien und in Russland.
Ach, krass.
Ach, ich glaube, das ist ein schwieriger Hinweis, wenn man das jetzt nicht so auf dem Schirm hat.
Patrick Ebert.
Richtig, Henning. Ah. Sitzt die Spiegelatmoskratzer in den Lack und schmeißt die Roller um. Schmeißt die Roller um.
Ja. Ach krass, so Patrick mundfaul Ebert. Ist Patrick Ebert.
Ey, also zumindest vor 9 Jahren richtig gewesen. Krass. Nee, immer noch. Ich habe jetzt noch mal so ein zweites Video gesehen, der hat bei Dynamo auch gespielt zuletzt, ne? Bei Dynamo Dresden.
Okay.
Und da, ich finde es eh so geil, wie aufwendig produziert immer diese Neuzugangsvideos sind bei so Vereinen. Dann wurde er so gezeigt, so im Neuzugang Patrick Ebert im Profil.
Ja.
Beim Medizincheck, so ganz dramatische Bilder, so ein Zeitlupe, wie er über das Laufband läuft, mit so einer Atemmaske da, so, wo das gemessen wird.
War wahrscheinlich gar nicht Zeitlupe.
Ey, Also völlig aufwendig. Und dann richtig geil, so eine richtig lange Phase, wo er im Auto fährt, in seiner dicken Karre, ich weiß nicht, in einem Geländewagen oder so, ja. Mit so einem ganz aufwendigen Leder. Und er sitzt da mit so einer Sonnenbrille, so Haare nach hinten gegelt, so ein bisschen so verwegener Sechstagebart. Mhm. Und er hat ja auch ultra viele Tattoos mittlerweile, so einen leichten Assi-Einschlag, muss man sagen.
Ja.
Obwohl ich ihn ja immer als Fußballer sehr gemocht habe. Also es ist leider auch ein schlampiges Genie. Ich glaube, der hätte viel mehr aus sich rausholen können. Darum ging es auch bei der Frage mit den Partys so.
Ja, ja, ja.
Warum er denn jetzt gerade nicht so liefert, leistungstechnisch. Und ja auch einer dieser goldenen Generationen von Hertha, ne? Mit Boateng, mit Sofian Schahed, mit, Askan Dejaga und so. Also diese ganzen krassen Jugendspieler,
ja.
Die damals ja aufgekommen sind, Patrick Ebert eben auch,
ja.
Die ja echte Hertha auch sehr gut getan haben und auch echt, ja, gute Leistung gezeigt haben.
Ja, ja. Das waren glorreiche Zeiten damals.
Ja. Und genau, jetzt, wie gesagt, zuletzt bei Dynamo Dresden dann vertragslos, hat vorher in Spanien bei Vallecano unter anderem gespielt und auch bei Sociedad, glaube ich. Muss gleich nochmal nachgucken. Und dann in Russland bei Moskau. Und jetzt ist er nochmal gewechselt in die neue Liga. Und zwar ist er jetzt zu, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Xanthi nach Griechenland gewechselt.
Schön. Trinke ich gern so ein Xanthi nochmal.
Wahnsinn, oder?
Nach dem Essen.
Da wollte ich mal kurz nachgucken, wie die eigentlich gerade aktuell stehen. Und ich glaube fast, spielen die gar nicht mehr in der ersten Liga oder sehe ich die einfach nur gerade nicht? Das wäre ja auch krass.
Es ist nicht Panathinaikos, es ist auch nicht AEK.
Aber das ist ja heftig.
Auch nicht Olympiakos.
Warte mal kurz, Xanthi. Stadt in Griechenland, ist richtig.
Immerhin, es ist noch eine Stadt.
So, Xanthi FC ist ein Fußballverein aus Westthrakien.
Mhm.
So, und wo spielt ihr denn? Spielen in der Super League. Ist die Super League die erste Liga? Die höchste Spielklasse. Aber warum sehe ich die gerade nicht in der Übersicht bei Kicker?
Vielleicht sind die da mit einem anderen Namen?
Ja, das denke ich auch gerade. Oder ist es hier? Nee, das ist Heraklion. Naja, auf jeden Fall ist er da hingewechselt. Und es ist auf jeden Fall, finde ich krass, also was ich an ihm bewundernswert finde, dass er echt dann auch diesen Schritt nochmal geht. Ich meine, der ist jetzt auch schon über 30.
Mhm.
Und dass er jetzt nochmal sagt, er geht ins Ausland, finde ich schon irgendwie heftig. Also ich finde es cool, weil ich finde, alle Spieler, die es nicht machen, sind immer auch so ein bisschen langweilig. So ein Thomas Müller zum Beispiel, der immer nur beim FC Bayern spielt. Sorry, also das ist
Das ist ja. Treue. Das ist auch schön.
Er ist übrigens auch nicht in so Ost-Berlin geboren, ne, Patrick Ebert, sondern in Potsdam. Das wollte ich noch kurz sagen.
Ach ja, das Berlin des Ostens.
Richtig.
Ja.
Ja, Patrick Ebert, Henning, du hast es ja doch noch gelöst.
Ja,
puh. Glückwunsch.
Ich, mir fällt eine Meisterschale vom Herzen.
Zwischendurch, auch geil. Also, Bertha natürlich die meiste Zeit gespielt. Dann ist er zu Valladolid gegangen. Dann von da, also es war 2012 bis 2014. 2014 ist er dann zu Moskau, zu Spartak Moskau gegangen.
Mhm.
23 Spiele, 0 Tore. Dann von Moskau nochmal nach Vallecano.
Mhm.
Hat übrigens in der spanischen Liga immer ganz gut getroffen. Also bei Valladolid 9 Tore in 36 Spielen und bei Vallecano 5 Tore in 36 Spielen. Dann 2018 der Wechsel zu Ingolstadt. Ganz komisches Kapitel. Und dann nochmal zu Dresden. Krass.
Ja.
49 Spiele nochmal gemacht. Patrick Ebert, der alte Raudi.
Ja, Mensch, schönes Ding.
Ja, haben wir das geklärt. AOK Xanthi seit 2020. So, jetzt gucke ich nochmal hier bei Transfermarkt. Ah, die sind echt abgestiegen, die zweite Liga. Krass, Super League 2. Hä? Ist ja auch heftig, dass er jetzt in der zweiten griechischen Liga spielt, ey. Auch irgendwie ein Abstieg, ne?
Der Abstieg in die zweite Liga war ein Abstieg.
Wir wollen da nicht urteilen, wie wir vorhin gesagt, was urteilen wir immer so hart über Menschen? Es ist doch auch nochmal ein Schritt. Und Xanthi liegt ja bekanntlich auch richtig schön. Ich gucke nochmal nach, wo es liegt überhaupt.
In Westthrakien. Westthrakien.
Ja, weißt du, wo das ist, Henning? Du hast doch Altgriechisch studiert, oder nicht? Du musst sowas wissen.
Ja, ja.
Du bist doch in Griechenland.
Damals lag das ja ganz woanders wahrscheinlich.
Okay, liegt auf jeden Fall in der Nähe vom Meer. Ich glaube, das könnte auch einer der Beweggründe gewesen sein, können wir vorstellen.
Ja, okay, ja, stimmt.
Es gibt eine Straße, die führt so Richtung Meer.
Ach, toll.
Aber es liegt nicht direkt am Meer.
Ah, hm. Aber auf der Peloponnes?
Mm, ja. Ja, auf der. Nee, weiß ich nicht. Hier. Ist das Peloponnes?
Nee, das da unten ist die Peloponnes. Die Halbinsel da.
Ja, und das.
Das ist da ganz oben.
Bekommt ihr hier gerade noch mit dazu, so ein bisschen Geografieunterricht? Ja. Es ist, ja, Griechenland. Für Patrick Ebert. Zweite griechische Liga. Aber dafür geiles Essen.
Super, ja.
Ich glaube, das Essen in Griechenland ist auch wieder viel geiler als hier. Das ist, glaube ich, nicht nur, es ist ja bewiesenermaßen so, als das, was man hier beim Griechen bekommt.
Mit Sicherheit.
Es gibt aber auch sehr gute griechische Restaurants in Berlin.
Ja.
Können wir mal zu einem gehen, Henning. Ich habe da ein, zwei auf der Agenda.
Okay, ja, ich auch. Dann machen wir so eine Woche fünf Griechen und berichten dann am Sonntag.
Ich glaube, dann würde ich wirklich zusammenklappen, nach dem zweiten schon, glaube ich.
Ja.
Also deine Griechen, aber ich will nicht zu so einem normalen, ne? Ich will jetzt nicht, wo es die, also einen können wir also einstreuen, wo es so die Kreta-Platte gibt mit so richtig so einem Haufen Fleisch. Ja,
was willst du denn sonst? Fusion Cuisine oder was?
Nee, ich will
Gyros Pho.
Nein, ich will gute griechische Küche, die aber authentisch und nicht so eine überladene Teller abliefert, sondern ein bisschen.
Was heißt überladener Teller? Ich will einen Riesenhaufen Gyros, ich will einen Souvlaki und einen Bifteki und Pommes.
Naja, oder das Kartoffelscheiben. Ist typisch deutsch. Typisch deutsch, dass du das einforderst.
Das, also das ist aber nicht überladen. Ich meine, eine Pizza auf dem Teller ist auch nicht überladen. Das ist halt eine Pizza.
Ja, da gehen die Meinungen hier auseinander.
Nee, also ich lasse mich gerne von dir in die authentische griechische Küche.
Ja, du gehst also wirklich zu so klassischen Bumsgriechen oder was, wo es einfach so eine Platte gibt für 15 Euro, tiefgefroren, wird aufgewärmt, dann ab dafür oder was?
Das, also.
Pommes noch dazu, ein Klacks Tzatziki aus dem 5-Liter-Becher und dann war's das oder was?
Auf jeden Fall. Und diesen roten Reis, diesen Tomatenreis.
Ja, der ist wiederum ganz geil. Ja. Es gab in Flensburg, wir kommen ja weiter aus Flensburg, da waren wir früher sehr häufig bei
Naflion.
Bei Naflion.
War ich auch dauernd.
Und bei Syrtaki. Syrtaki.
Wo ist das? Hochstraße da?
Dorotheenstraße. Ja. Und Naflion gibt's nicht mehr, genau. War aber echt immer geil. Also auch eher Standardgrieche, muss man sagen. Aber dafür hatten die diese richtig geilen Kartoffelscheiben, diese frittierten.
Ja, das war super lecker da.
Die habe ich bisher in meinem gesamten griechischen Restaurantleben nie wieder getroffen.
Griechischen Leben, ja. Und es ist jetzt auf der westlichen Höhe auch ein neuer Grieche, der ist da, glaube ich, vom City Park weggezogen in die ehemalige Tanzschule Weibel, die es nicht mehr gibt. Da ist jetzt ein Grieche drin.
Nee.
Da dreht sich jetzt nur noch der Fleischspieß.
Auf dem Parkett.
Ja.
Da tanzen die, Achtung, Syrtaki. Klar.
Ja.
Ja. Tatsächlich?
Und da ist jetzt der, ich glaube, es ist der Grieche
von City Park
gegenüber. Der Apollon, keine Ahnung.
Ist ja auch so ein Ding, das griechische Restaurant haben ja auch immer so völlig kreative Namen auch.
Amphitryon. Ich weiß es nicht.
Es gibt übrigens.
Greikum.
Der Grieche in Berlin, der soll sehr gut sein, der wurde mir von einem Griechen empfohlen.
Oh,
der
Ritterschlag.
Der Kretaner. Richtung.
Der Kretaner?
Ja, heißt wirklich so.
Kretan?
Richtung Wannsee oder so raus. Richtung alter Westen.
Oha, das klingt gut.
Ja. Und die haben aber auch gutes Gyros. Mit Taxa.
Ja.
Soße. Ich war noch nie da, ich sage einfach, dass es gut ist.
Ja, bestimmt.
Und mein Grieche meiner Wahl ist hier bei dir um die Ecke tatsächlich. Da ist hinten, wie heißt denn der Platz? Wenn du Warschauer Straße Richtung Berghain gehst, da kommt doch so ein kleinerer Platz noch.
Boah.
So
Grünberger Straße rein da.
Naja, quasi, du kennst diesen Assi-Rewe bei der Warschauer. Auf der Seite rein.
Ja.
Und da kommt dann ein Platz irgendwann. Da ist die Elf-Freunde-Redaktion auch, by the way.
Grüße.
Da ist ein guter Grieche. Und ansonsten gibt's in Charlottenburg auch den einen oder anderen, die so ein bisschen mal, ja, das so Lamm, aber eben nicht so in so, ja. Du weißt schon, was ich meine.
Taverna Omiros.
Ah, das ist aber neu. Also ein anderer Name, den man kennt man nicht so.
Nee.
Omiros? Henning, für was steht das?
Das ist die Verneinung von Miros. Nee, keine Ahnung.
Ja, vielleicht auch eine spezielle Form von Gyros einfach. So eine Hausvariante.
Ja, das ist ein Gyros Omelette. Omiros.
Ja.
Omiros.
Ja, und mit diesen schönen Bildern lassen wir euch in den Tag, in den Abend. Oder auch vielleicht in den Morgen, wenn ihr das hier auf dem Weg in den Tag reingehört habt.
Jetzt könnt ihr runter
auf Gyros. Ja.
Runter vom Stepper, rein zum Griechen. Wenn ihr das beim Sport machen gehört habt, machen ja auch viele. Ja,
also ein bisschen vortrainieren, dann kann man sich das Gyros nämlich auch erlauben.
Ja. Leon, was bringt der fünfte Spieltag nächste Woche?
Der fünfte Spieltag bringt ein Duell der Hertha in Leipzig auf jeden Fall, das haben wir ja schon gesagt. Ist ein Auswärtsspiel. Und, oh, ich sehe gerade, die Bayern führen schon. 3:0. Da sind unsere Tipps grandios aufgegangen. Und Lewandowski mit 2 Buden schon wieder. Naja.
Ja, 8., 25. und 46.
Ach, ist doch alles hier. Es ist doch alles zum.
Aber ich glaube, die biegen das noch um. Ich glaube, ich behalte recht am Ende.
Es ist doch schrecklich. Naja. Gut, lass uns kurz schauen auf den fünften Spieltag. Geht los im Freitagabendspiel Stuttgart gegen Köln. Stuttgart echt sehr gut in die Saison gestartet. Ja, Köln,
ich sehe Stuttgart vorne.
Ja, auf jeden Fall. Dann haben wir den Samstag mit den 5:30 Spielen Bayern-Frankfurt, Leipzig-Hertha, Union-Freiburg, Mainz-Gladbach und das Revierderby 18:30.
Wow.
Dortmund-Schalke, das müssen wir ja gucken.
Das gucken wir zusammen.
Dann lass uns das gucken nächste Woche und danach die Folge aufzeichnen. Vielleicht. Okay. Oder am Sonntag.
Oder währenddessen.
Oder währenddessen, das können wir uns mal überlegen. Könnten wir auch ganz gut machen tatsächlich. Das wäre vielleicht gar nicht schlecht.
Dann gucken wir Hertha und danach nehmen wir die Folge auf.
Oh Gott.
Oder dazwischen wieder.
Nee, ich würde schon ganz gerne Dortmund-Schalke mit drin haben, glaube ich.
Okay.
Wir machen ja, das ist das Tolle, wir machen die Werkschau hier und die Teambesprechung immer innerhalb des Podcasts auch schon.
Ihr könnt auch, wenn ihr eine Meinung dazu habt, schreibt uns gerne. Eine DM bei Insta oder Twitter oder auf Twitch oder bei Tinder. Einfach eine Nachricht schicken.
Bumble.
Aber bei Tinder bitte so ein bisschen mit Niveau. So ein Opener mit einer schönen Line, wo wir uns angesprochen fühlen. Nicht nur Hallo schreiben.
Nee, so, hey, na, wie geht's?
Ja.
Sondern schon auch irgendwie so auf das Profil eingehen und irgendwie, ich mach's weg.
Ja.
Wir machen das weg.
Genau, mindestens auf ein Bild müsst ihr eingehen.
Und da ist ja mindestens jetzt ein zugesprayter Stromkasten auch mit dabei. Also Revierderby. Und dann Sonntag mit den Knallerspielen Wolfsburg gegen Bielefeld. Das klingt nach sehr viel grauem Sonntag. Und Bremen-Hoffenheim. Gut, da ist noch ein bisschen mehr zu da drin.
Da ist Esprit dabei.
Ja, Spiel des Spieltags.
Montagsspiel noch.
Dortmund-Schalke. Ach, tatsächlich, das habe ich übersehen. Leverkusen gegen Augsburg. Natürlich. Tolles Spiel auch.
Sollten die Montagsspiele nicht abgeschafft werden?
Abgeschaftet werden.
Ja. Abgeschaftet.
Abgeschiefen. haben sie wieder hochgedrückt.
Ja. Ich dachte, das wäre die letzte Saison mit so einem Montagsspiel gewesen.
Nee, ich glaube, dieses Jahr auch noch. Aber ich glaube, das sind wirklich die letzten jetzt und dann ist es vorbei.
Na gut.
Ich meine, diesmal gibt ja heute auch ein frühes Abendspiel und ein spätes Abendspiel. Kommen ja auch völlig durcheinander.
Ja, das ist aber wegen Karfreitag, oder? Nee.
Nee, weiß man nicht.
Weiß man nicht, nee. Das ist einfach so. Manchmal muss man die Dinge hinnehmen, wie sie sind. Zum Beispiel Heimniederlagen gegen Stuttgart und diese Podcast-Folge.
Das habe ich jetzt schon fast wieder vergessen. Schön, dass du mich nochmal erinnert hast jetzt.
0:2.
Es kann ja eigentlich nur besser werden.
Ja.
Und so wird es wahrscheinlich auch.
Ja. Hertha gegen den Prenzlauer Berg.
Kommt gut in die Woche.
Ja.
Wir sagen Tschüss und falls ihr uns was sagen wollt, tut das bitte bei Instagram und Facebook.
Ja, oder WhatsApp.
WhatsApp. Ja, die Nummer verraten wir aber nicht. Da könnt ihr euch überlegen, wie ihr das macht.
Vielleicht machen wir mal eine Podcast-Nummer.
Wir schalten mal eine Nummer, wirklich. Das machen wir echt mal.
Ja, könnt ihr auch anrufen.
Ja, habe ich echt Bock drauf. Dann schalten wir aber so einen dauerhaften Anrufbeantworter.
Ja. Ich habe keine Ahnung, wie das technisch funktioniert, dass das dann zugeschaltet werden kann.
Ach, das geht.
Das geht bestimmt.
Das kriegen wir. Und ich habe eine geile Idee für eine neue Kategorie. Da muss ich mal mit dir darüber sprechen.
Oh ja.
Mehr dazu dann vielleicht nächste Woche.
Ja.
Super. In diesem Sinne, macht es euch gemütlich zu Hause. Bleibt zu Hause.
Ja, stay home, stay tuned.
Und bis nächste Woche.
Ciao.
Tschüss.
Aber diesen Scheiß, der da immer gelabert wird, wir sollten sich alle mal wirklich mal Gedanken machen, ob wir in der Zukunft so weitermachen können. Immer diese Geschichte, alles in den Dreck ziehen, alles runterzuziehen, das ist das Allerletzte. Und ich lasse mir das nicht mehr so lange gefallen, das sage ich euch ganz ehrlich.